Abend in der Gemeinschaft des Herrn gewesen sind, in diesem wunderbaren, erfrischenden Lobpreis, da merkt man erstmal, was wir an Kostbarkeiten haben und gegenüber den Menschen in der Welt, die kein Ziel haben, die von einem nach dem anderen jagen, egal was es auch sei, aber letztendlich sind das keine Lebensinhalte, keine bleibenden Werte, sondern vergängliche Werte. Das erste Lied, das wir gesungen haben, hieß: Er hat die Ketten zerbrochen, die Gefangenen befreit. Das liebe ich sehr, denn gerade mein besonderer Dienst, zu dem Gott mich berufen hat, für die Seelsorge und für den Befreiungsdienst, neben der Leitung mit vielen anderen verantwortlichen Mitarbeitern weltweit, ist das Evangelium zu denen zu bringen, die es noch nicht gehört haben. Das ist etwas Kostbares. Viele Märtyrer haben diesen Missionsauftrag Jesu Christi mit ihrem Leben bezahlt, sind jetzt in der Ewigkeit und haben die Siegeskrone. Und manchmal, denke ich, überschätzen wir unser sehr kurzes Leben auf dieser Erde, was die Länge betrifft. In Wirklichkeit ist ja unser Leben nach dem Willen unseres Gottes eine einzige Vorbereitung für das ewige Leben. Und das will der Satan stehlen, mit falschen Theologien, mit falschen Wunschvorstellungen in unserer Seele, mit falschen Gedankengängen, manipulativer Art, so dass wir abgelenkt werden. Ich meine, bei diesem Wetter, wer kommt schon hierher? Ihr seid gekommen, Gott segne euch dafür. Es ist wirklich sehr wichtig. Einmal wird sich das auszahlen, was auch den Lohn der Treue betrifft. Das wird selten gepredigt. Es wird gepredigt, die Erlösung durch Jesus Christus und sein Blut. Er ist uns zur Gerechtigkeit gemacht worden und zur Heiligung und zur Vollkommenheit. Aber der Lohn wird anders bewertet an unserer Treue und wie wir dem Herrn gedient haben und wie wir unser Leben ausgerichtet haben und ob wir bereit gewesen sind, für ihn in den Riss zu treten und um andere herauszureißen aus dem Schlund der Verlorenheit, aus dem Rachen Satans. Und das wird sich auszahlen. Die Treue. Sei getreu bis an die Grenze des Todes. Dann wirst du die Krone des Sieges bekommen. Und je älter ich werde, desto mehr bin ich vorsichtig im Umgang mit der Zeit, die Gott mir gibt und den Möglichkeiten, die Gott mir gibt. Und weil wir Menschen mit einem eigenen Willen sind, entscheiden wir jeden Tag neu, viele Male. Sollen wir das tun? Sollen wir jenes tun? Sollen wir dahin gehen oder da nicht hingehen? Sollen wir dieses sagen? Sollen wir lieber schweigen? Oder sollen wir andere Worte sagen? Immer wieder werden wir aufgefordert, innerlich zu schweigen. Und das ist letztendlich auch der Konflikt in uns, der alte Mensch, die Seele und der neue Geist, der neue Schöpfung. So Gott Gnade gibt, will ich morgen Abend den letzten Teil über Vision sprechen. Morgen im Hauptgottesdienst, wenn Gott Gnade gibt, werde ich über die Hauptvision sprechen, die Gott mit uns hat und mit dem neuen Jerusalem, mit dem Leben nach dem Tod. Und morgen Abend will ich dann nochmal über das Gesetz des Fleisches und das Gesetz des Geistes sprechen. Ich habe heute 4 Stunden gearbeitet. Ich habe auch geruht. Ich hatte eine gute Zeit gehabt und ich bin auch dankbar, dass mir mehr Zeit zur Verfügung gegeben worden ist. So möchte ich gerne fortfahren in dem Namen des Herrn. Zuerst möchte ich beten, dass wir unter Salbung kommen. Gepriesen sei dein heiliger Name, der du in der Höhe wohnst in einem Licht, da niemand hinkommen kann, der du unser lieber himmlischer Vater bist. Wir beten zu dir in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Gib mir Salbung, gebrauche du mich, du lebst in mir, du bist in mir, dein Geist ist in mir, gebrauche du mich. Und ich bitte für einen jeden, der zuhört, dass du, Heiliger Geist, die Ohren, die inneren Ohren öffnest und auch die Augen des Herzens, dass mehr gesehen und mehr gehört wird, wie es dir gefällt. Wir stellen alles unter deine Autorität. Amen. Also wir haben gestern einiges über Mündigkeit und Unmündigkeit gehört. Ich möchte zügig vorangehen. Wir sind Miterben Christi, das kostbarste Gut, was wir gestern gehört haben. Du und ich bleibe mal bei dem Du, ist mir das einfache, geschwisterliches Du. Du bist der Erbe Gottes. Das ist also eine ganz neue, wunderbare Dimension der Wahrheit, der Erkenntnis. Die setzt uns so frei, wenn wir das jeden Tag dem Herrn sagen, Herr, hier bin ich, ich bin dein Erbe. Du hast mich erschaffen. Du hast mir einen Mund gegeben, Augen, Ohren, Hände. Es funktioniert alles, Geschmacksnerven. Einen Mund, eine Stimme, eine Zunge, Nerven. Du hast mich erlöst, du hast mir einen neuen Geist gegeben. Und wenn wir Jesus lieben, wenn wir Gott lieben, wir können es ja nicht von alleine, nicht? Wir bitten ihn, erfülle uns mit deiner Liebe. Und wenn wir ihn so lieben, dann sagt Jesus in Johannes Kapitel 14, Vers 23, wird der Vater kommen und der Sohn kommen und in dir Wohnung nehmen. Und wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Was weiß die Welt davon? Eine Wohnstätte der Dreieinigkeit Gottes. Herrlich, großartig. Das ist Wahrheit. Gut, wir sind Miterben Christi. Alles erbt der Sohn Gottes. Gott, der Vater, hat Christus alles gegeben und wir sind seine Miterben. Und wir haben auch gestern gehört, wir sollen gleichgestaltet werden an Herrlichkeit dem Sohn Gottes. Er ist immer der Erstgeborene, der Erstauferstandene von den Toten. Und ich habe selbst gesagt, ich habe 20 Jahre gesagt, nein, das ist mir zu viel. Ich bin zu wertlos. Bis Gott zu mir sagte, du bist stolz, weil du meinen Willen nicht akzeptierst. Du erhebst dich über meinen Willen. Da habe ich erst Buße getan, sagte er, vergib mir, dass ich diese kostbare Wahrheit nicht angenommen habe. Es wird ja sogar so weit kommen, wenn wir droben sind und mitregieren werden, dass der Name Gottes und der Name Jesus auf unseren Sternen geschrieben wird. Ich weiß nicht, wir werden ja im Universum mitregieren. Die Amerikaner und auch die Europäer bemühen sich auf dem Mars, um Leben zu entdecken. Milliarden von Dollars werden da investiert, um irgendwas zu entdecken. Und die ganze Wahrheit ist hier. Und der lebendige Gott selbst will in dir wohnen und leben. Das ist wunderbar. Der Petrus hatte das auch gelernt und verstanden. Und darum hat er in der Apostelgeschichte 3, Verse 6 und 7 heißt es, Petrus aber sprach am Tempel zu dem Gelähmten, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir, im Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und wandle. Und griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, alsbald standen seine Füße und Knöchel fest. Ich bin ja ein Missionar, ich bin auch Evangelist und Seelsorger und Bibellehrer, ich bin ein Knecht Jesu Christi. Mein Herz ist voll von Erlebnissen mit Gott und mich drängt manchmal mein eigener Eifer, viele Beispiele zu erzählen, was ich selbst gesehen habe. Ich habe beispielsweise meinen eigenen Sohn, war sein Bein 6 Millimeter zu kurz, das ist eine Menge. Und bei der Orthopäde gesagt, das ist nicht mehr heilbar. Muss immer eine Einlage tragen, 6 Millimeter höher. Ja, eines Tages betete ich und da wuchs der Fuß innerhalb von einer Minute nach und er war geheilt. Ich habe das schon mal erzählt, meine Schwiegertochter, die Caroline aus Indien, eine sehr gesalbte und gesegnete junge Frau, hatte im Innenohr einen Fraß. Und sie war schon mit meinem Sohn verheiratet, im ersten Ehejahr, also vor etwa 5 Jahren. Und dann hat der Hals-Nasen-Ohrenarzt gesagt, das ist nicht heilbar. Das Ohr ist innen so zerfressen. Und sie saß manchmal 1,5 Stunden auf dem Bett und weinte vor Schmerzen. Da sagte mein Sohn, Papa, was sollen wir machen? Was soll ich, meine Frau, die weint ja nur, die ist krank. Keiner kann ihr helfen. Da sagte der Arzt, wir alles ausoperieren und einen künstlichen Knorpel machen, so als Schönheit. Und dann sagte er, könntest du nicht mit ihr beten? Sagte ich, ja. Ich will Jesus fragen. Und dann sagte ich, komm her, Caroline. Und dann haben wir uns auf den Boden hingesetzt. Das lieben auch die Inder. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, das ist ja nicht dein Wille, dass eine junge Ehefrau so belästigt wird mit starken Schmerzen, mit einem Fraß. Und das Ohr ist halb taub. Ich bitte dich, wenn da etwas ist, offenbare es mir. Nun muss ich sehr vorsichtig sein, um nicht eine große Denomination irgendwie so anzutasten. Der Herr offenbarte mir ein Gesicht religiöser Art. Da fragte ich verwundert, was hast du denn mit dieser Religionsgemeinschaft zu tun? Eigentlich nichts, aber ich war da ja jahrelang im Internat in Indien. Und was habt ihr da gemacht? Ja, da haben wir an gewissen Feiertagen, mussten wir das und jenes tun. Und dann sah ich, zeigte mir Jesus einen Hindu-Götzen und eine Schnur mit Glöckchen und ich sah, wie die Caroline daran zog. Da sagte ich, was hast du mit einem Hindu-Götzen zu tun? Als Christ, dein Vater ist jetzt sogar Bischof. Ach, da an jeder Ecke steht ja, hörten wir gestern, ein Götze und auch, und dann aber auch Spaß habe ich dann die Glocken gezogen und da sind wir weggelaufen. Seht ihr Lieben, das ist anscheinend so ein Spaß. In Wirklichkeit gibt's in der okkulten Welt keinen Spaß. Sie hat ungewollt, aber dennoch aktiv Dämonen aktiviert, die haben sie befallen. Und das hat mir Jesus gezeigt und ich habe sie dazu gebracht, dass sie dann Buße getan hat, bekannt hat als Sünde, das ist wichtig. Ich werde in Lektion 3 heute darüber nochmal lehren, damit ihr untereinander anderen Menschen helfen könnt, dass sie frei werden. Damit nicht immer nach einem Seelsorger gerufen wird. Ich habe Seelsorgetermine, teilweise warten Leute jahrelang auf einen Termin. Dabei können wir viele Seelsorger sein und anderen Menschen helfen. Und ich habe ihr erst erzählt, dass sie sich lossagen soll von diesen Praktiken. Das hat sie getan. Und dann muss man sich direkt an die Dämonie wenden. Die meisten sagen das dann Jesus. Und Jesus nickt und sagt, ja, das stimmt. Aber man muss sich im Kampf direkt gegen die Feinde richten. Und dann hat sie das gemacht unter meiner Anleitung. Und dann habe ich dann nur noch im Namen Jesu befohlen, den krankmachenden Dämonen zu weichen. Und nächsten Tag flog ich nach Portugal zu haben wir auch ein Missionshaus. Und 2 Tage später rief mein Sohn an und sagt, Papa, der Hals-Nasen-Ohrenarzt hat geguckt und das Ohr ist völlig geheilt. Völlig. Ein neues Ohr. Das macht Gott. So. Das sind also Zeugnisse nicht von Indien oder von Afrika, sondern allein mein Sohn, meine Schwiegertochter. Ne? Aus der Familie. Das heißt, wir haben alle Probleme und Nöte und bedürfen einander der Hilfe. Das hat also auch hier Petrus erkannt. Petrus hatte gelernt, mit dem Namen Jesu Christi richtig umzugehen. Er wusste, dass der Name ihm gehört, dass er im Sinne einer Erbschaft Anrecht auf den Namen Jesu Christi hatte. Aber hier sehen wir das Dilemma. Der verbale Umgang mit dem Namen Jesu allein, indem man immer und immer wieder zu diesem Namen wie zu einer Formel zurückgreift, bewirkt nach breiter Erfahrung offenbar wenig oder nichts. Es ist im Namen Jesu alle Kraft. Es ist uns der Name Jesu im Sinne einer Erbschaft gegeben. Und doch wirkt der Name Jesu Christi bei den meisten Christen nicht. Wir sehen hier die geistlichen Gesetzmäßigkeiten in einer großen Bedeutung. Erbe zu sein, das reicht noch nicht aus. Wir brauchen Mündigkeit. Darüber hatte ich gestern deutlich gesprochen. Denn nur der Mündige darf das Erbe antreten. Wenn wir unsere Erbschaft als Nichtmündige in Angriff nehmen wollen, geschieht nichts. Stellen Sie mal vor, dass ein 8-jähriger Junge eines Millionärs, und der will irgendwie einer erwachsenen Autoritätsperson etwas befehlen, weil er reich ist. Es bewirkt nichts, man lacht darüber, über den Jungen. Sie sagt, Kesse Lippe oder was weiß ich mehr. Es bewirkt er nicht. So ist es natürlich auch im Geistlichen. Aber das Wort Gottes betrügt uns ja nicht. Es meint das, was es sagt. Wir alle sollen in den Genuss dieser Erbschaft kommen. Wir sollen unser Sinnen und unser ganzes Gebet darauf richten. Paulus hat in einem seiner gewaltigen Mustergebete immer wieder Gott daran erinnert, dass er den Geist der Weisheit und der Offenbarung den Gläubigen in Ephesus geben möge, damit sie dadurch Gott erkennen können. Dann fährt er wörtlich wie folgt fort. Epheser 1, Vers 18. Er erleuchte die Augen eures Herzens, dass ihr erkennen möget, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und welchen Reichtum an Herrlichkeit er den Heiligen beschieden hat. Wir brauchen tatsächlich den Aufschluss des Heiligen Geistes, regelrecht den Geist der Offenbarung und der Weisheit, um erkennen zu können, was uns wirklich zusteht. Für Epheser 1, 13b bis 14, in ihm, also in Christus, seid auch ihr, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Das ist das Entscheidende. Wir sind versiegelt. In der unsichtbaren Welt sehen die Dämonen alle von euch, wer wirklich versiegelt ist. Die Engel Gottes sehen das auch. Das Universum sieht zu und sieht, wer von uns versiegelt worden ist, von Gott selbst mit dem Heiligen Geist. Ganz entscheidend ist Folgendes wichtig. Die Erfahrung des Heiligen Geistes mit der Versiegelung im Heiligen Geist als dem Geist, der verheißen ist, bedeutet die Anzahlung auf unser Erbe. Nur wer also die Geistestaufe oder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt hat, denn das bedeutet nach den Aussagen der Apostelgeschichte, den Geist der Verheißung erlebt zu haben, tritt hinein in diese Erbschaft. Erfüllt sein im Geist und Wandel im Geist sind die Voraussetzungen. Was ist Mündigkeit? Mündigkeit ist der eigentliche Schlüssel zur Erbschaft. Das Wort Gottes sagt, dass der Erbe im Zustand der Unmündigkeit keinen wesentlichen Vorteil vor einem Knecht hat, weil er über seine Güter nicht verfügen kann. Und fügt dann hinzu, so auch wir. Indem es das so ausdrückt, meint es tatsächlich uns, dich und mich Wiedergeborenen und an Jesus Christus gläubigen Christen. Das ist nicht ein Wort für Judenchristen, wie manche bei einer oberflächlichen Bewertung meinen. Es meint tatsächlich uns, dass so auch wir bedeutet zunächst einmal Paulus und die Galater, die ja Heidenchristen waren. Paulus stellt das Thema der Mündigkeit in die Analogie des Mündigseins und Erwachsenenseins von Menschen in Abhängigkeit von ihren Alters- und Reifungsstufen. Zu dem Gesichtspunkt des geistlichen Heranwachsens gibt uns nun das Wort Gottes an einer ganz anderen Stelle einen sehr wichtigen und auch sehr genauen Aufschluss. In 1. Johannesbrief Kapitel 2, Verse 12 bis 14 schreibt der Apostel Johannes: Liebe Kindlein, ich schreibe euch, denn die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennet den, der von Anfang ist. Ich schreibe euch Jünglingen, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennet den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennet den, der von Anfang ist. Ich habe euch Jünglingen geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Hier sehen wir tatsächlich das Konzept der geistlichen Lebensalter und Reifungsstufen mitgeteilt. Das Wort Gottes gewährt die Einsicht in diese geistlichen Altersstrukturen zunächst nicht in Klarform, die sofort lesbar wäre. Sie erscheint eher ein wenig verschlüsselt, so dass man sie schnell überlesen und sich auch leicht irren kann. Es werden 4 Altersklassen genannt. Die kleinen Kinder, von ihnen ist interessanterweise erst in Vers 14 die Rede. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennet den Vater. Dann ist die Rede von den etwas älteren Kindern, die auch nicht der chronologisch zu erwartenden Reihenfolge aufgelistet werden. Vers 12 heißt es, liebe Kindlein, ich schreibe euch, denn die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen. Jetzt kommt die erste Altersgruppe, für die bereits Mündigkeit gilt, denn es sind die jungen Männer gemeint in Vers 13. Da sind auch natürlich dann auch die jungen Frauen damit gemeint. Es ist klar, wir sind eins. Ich schreibe euch Jünglingen. Ich schreibe euch jungen Frauen und Männern. Denn ihr habt den Bösen überwunden. Vers 14. Ich habe euch Jünglingen geschrieben, denn ihr seid stark. Und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Schließlich werden die Väter in Christus erwähnt. Im Vers 13, ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennet den, der von Anfang ist. Ich könnte das jetzt nochmal aus der Bibel lesen, aber aus Zeitgründen reicht das so. Also, das Wort Gottes unterscheidet hinsichtlich der geistlichen Reife und Entwicklungsstadien die geistlichen Kleinkinder, die etwas älteren Kinder, die jungen Männer, die hier Jünglinge genannt werden, und die Väter. Die jungen Kindlein, das Wort im Griechischen heißt Padia, und den etwas älteren Kindern heißt es Griechisch Technia, sind offensichtlich weniger groß als die Unterschiede zu den anderen Altersgruppen. Kommen wir kurz betrachtet einmal zu des geistlichen Säuglings- und Kleinkindalter. Die neugeborenen geistlichen Babys brauchen eine Grunderfahrung und die heißt Liebe, väterliche Geborgenheit, mütterliche Geborgenheit, angenommen sein. Die Vaternatur Gottes drückt sich in einer grenzenlosen Geduld, Zuneigung und Sanftmut aus. Sie zeigt sich in großer Zärtlichkeit, in seiner unendlichen Bereitschaft, Fehler zu vergeben. Und dennoch und gerade deshalb wegen das neue geistliche Kind zu kosen, zu herzen, aufzubauen, zu bestätigen und ihm eine Atmosphäre der Wärme, des Vertrauens und der Geborgenheit zu vermitteln. Das sollen die Lebensbedingungen der neuen geistlichen Babys sein. In der natürlichen Welt, also mein Sohn, meine Schwiegertochter haben einen Sohn, der ist fast 5 Monate alt und das macht Freude, ihn zu liebkosen, die Aufmerksamkeit auf ihn zu fühlen, die Geborgenheit, die Annahme. Wie schrecklich ist es, wenn Kinder einfach abgelegt werden, weggeworfen werden, verlassen werden von Vätern oder Müttern. Das ist grauenhaft. Aber im Geistlichen. Die neuen Kinder in Christus können nur dann richtig gedeihen und weitere Fortschritte machen in der Reifung, wenn sie diese Grundatmosphäre und dieses Urvertrauen, wie es die Psychologen nennen, kennenlernen und dabei die für sie einzigartige Erfahrung machen, angstfrei und beschützt leben zu können. Eine solche Art von Liebe brauchen die irdischen Kinder von ihren irdischen Vätern und Müttern unbedingt. Erfahren sie diese nicht, dann wird das zu Störungen im Reifungsprozess, zu Stagnation und auch zur Unwilligkeit kommen, in eine nächste höhere Entwicklungsphase hinüberzugleiten. Und viele sind geschädigt durch ihre Eltern, Väter oder Mütter, das erlebe ich immer wieder in der Seelsorge, wenn sie nicht die notwendige Liebe bekommen haben, weil wir von Gott auf Liebe geplant worden sind. Haben wir zu wenig Liebe bekommen, leben wir in einem Liebesdefizit und suchen nach Alternativen, automatisch, unbewusst. Unsere Seele muss Liebe haben und in der Regel sättigt sie sich damit mit einem falschen Trost, den wir ja vielerweise kennen, Alkohol, Drogen, Sex und Fernsehen, zu viel Fernsehen und alle möglichen Dinge, Drogen und so weiter. Also Störungen in eine höhere Entwicklungsphase hinüberzugleiten, die mehr Verantwortung und mehr Belastung mit sich bringt. Das ist klar, wenn ein Baby, ein Kind wird, 6, 7 Jahre alt und in die Schule geht, muss das zur Selbstständigkeit erzogen werden, muss sich selbst anziehen, die Zähne natürlich putzen, essen, Schulaufgaben machen, wird zur Selbstständigkeit, zur Reife erzogen. Das gilt auch natürlich im Geistlichen. Mit dieser Beschreibung des geistlichen Babyalters wird uns die Anweisung gegeben, wie wir uns gegenüber den neuen Kindern in Christus verhalten müssen, auch in der Gemeinde. Am Anfang ist eben nicht dran, sie durch einen Sündenkatalog zu erziehen und sich stetig aufzufordern, Buße zu tun und diese und jene Sünde zu bekennen, zu lassen und ihr Herz zu erforschen. Das kann ein Kind, ein kleines Kind in Christus gar nicht. Es will einfach geliebt sein, angenommen sein, geschützt sein. Am Anfang sollen sie, nachdem sie einmal grundsätzlich ihr Leben Jesus übergeben und sich von der Sünde getrennt haben, die darin bestand, dass sie ohne Jesus lebten, das neue Leben in der Liebe und Bejahung Gottes genießen. Unsere natürlichen Babys werden ja von uns auch nicht gefordert. Wir drücken sie, wir küssen sie, wir wärmen sie, wir geben ihnen zu essen und etwas später spielen wir mit ihnen und herzen sie. Das Element der Disziplin kommt erst später zur Geltung. Wir kommen zum Punkt 2, die älteren geistlichen Kinder. Über das Alter der älteren Kinder wird ausgesagt, dass ihre Sünden vergeben sind durch seinen Namen. Hier ist nicht von der Sünde die Rede, sondern von den Sünden im Sinne der Mehrzahl. Hier ist die Rede, dass die geistlich älteren und fortgeschrittenen Kinder Gottes die Erfahrung machen, dass ihre Sünden durch seinen Namen, durch Christus vergeben worden sind. Das ist wohl die Beschreibung des Lebens in der Heiligung durch den Namen Jesu, durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Hier zeigt sich die fortgeschrittene Reife der beschriebenen Kinder Gottes. Sie wissen bereits, wie man mit dem Namen Jesu umgeht und dass in ihm alle Kräfte und Verheißungen liegen und dass man mit ihm auch seinen Charakter umprägen kann und Tat- und Wesens- und Haltungssünden überwindet. Dieser geistliche Reifungsabschnitt ist davon gekennzeichnet, dass man sich mit seinen Sünden beschäftigt, was nun aber nicht mehr gefährlich ist, weil das Kind Gottes gelernt hat, eingebettet zu bleiben in der Liebe des Vaters, um mit dem Namen Jesus umzugehen. Das ist der Stand der meisten Christen, dass sie mit dem Namen Jesus umgehen und von der Errettung singen und sich auch darüber freuen. Jetzt kommen wir zur Stufe 3. Das geistliche Alter des jungen Mannes oder auch des Jünglings genannt, Neoniskos heißt das griechisch. Mit dem Eintritt in diesen geistlichen Reifungsabschnitt überschreitet der geistliche Heranwachsende die Schwelle der Mündigkeit. Die Jünglinge sind tatsächlich die jungen Männer, wie es auch in manchen Übersetzungen, Bibelübersetzungen treffend oder zutreffend heißt. Von ihnen wird nun folgendes Bild entworfen. Erstens, sie sind stark, die Jünglinge, die jungen Frauen, die jungen Männer in Christus, sie sind stark. Zweitens, das Wort Gottes ist bleibend in ihnen, aber drittens, sie haben den Bösen überwunden. Das ist die Beschreibung der erreichten Mündigkeit. Und das ist die Notwendigkeit für jeden Christ. Jeder sollte daran streben, mindestens die dritte Stufe dieser Reife zu erreichen. Wenn nicht, dann bleibst du im Prinzip ein durchschnittlicher Seelsorgefall, wenn du auch geliebt bist von Gott. Es sollte ja unser Bestreben sein, vorwärts zu gehen und zu wachsen. Das Wort Gottes offenbart hier in Eindeutigkeit, was der Charakter des jungen Mannes in Christus und damit auch die typischen Eigenheiten und Fähigkeiten des mündigen Christen sind. Nämlich, das Wort Gottes ist bleibend in ihm. Wenn wir die Wiedergeburt erlebt haben und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und wir wissen, dass wir versiegelt worden sind vom Vater mit dem Geist seines Sohnes Jesu Christi, und wenn Jesus wiederkommen wird, sichtbar, dann wird auch auf seiner Seite stehen das Wort Gottes. Und deswegen, der Christus in dir ist es eigentlich. Bleibe das Wort Gottes in dir beständig. Das kann natürlich, ist natürlich wichtig, dass wir uns täglich mit dem Wort Gottes beschäftigen und nicht irgendwie lesen, dass man sagt, ich lese Wort Gottes. Ich habe das aufgegeben. Wenn wir die Wachstumsstufe Nummer 3 erreicht haben, deswegen verstehen wir, die Kinder und Babys in Christus verstehen den Jüngling in Christus nicht, wenn er sagt, Jesus sprach zu mir durch den Geist, ich soll heute in Amos Kapitel 2 Verse sowieso lesen. Das kann doch gar nicht möglich sein. Ich predige in Russland auf der Krim, zu mir kommen Männer Gottes, die sind 30, 40 Jahre im Glauben und fragen mich, sag mal, Bruder Florak, wie ist das möglich, dass man Gottes Stimme hören kann? Ich habe noch nie Gottes Stimme gehört und die geben sich damit zufrieden, die Menschen. Als Gastredner, der ich nur einmal da bin, was will man da viel sagen? Eigentlich müsste ich sagen, du bist ein sehr fauler Knecht. Du suchst den Herrn nicht. Du hast keine Lust zum Gebet. Du sprichst vielleicht eine Minute oder drei Minuten, aber du suchst den Herrn nicht. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu dir. Warum tust du das nicht? Müsste ich ihm eigentlich sagen. Aber das kann man nicht jedem sagen. Manchmal erlaubt das der Geist Gottes nicht, weil es keine Frucht bringt. Besonders dann nicht, wenn in der slawischen Welt viele Gemeinden unter dem Gesetz stehen, dem Joch des Gesetzes. Du musst die Kleiderordnung, Tuch tragen, ernst gucken, nicht lachen, pünktlich da sein, schweigen, ernst gucken, ernst gehen, Achtung einhalten, Disziplin, Werkgerechtigkeit. Das Wort ist ja so eindeutig. Wer unter dem Gesetz steht, steht unter dem Fluch. Und wie ist dann auch das Gericht, das Urteil aus dem Munde solcher gesetzlichen Härte? Gott wird dich strafen. Du hast zu laut gelacht. Du bist zu bunt angezogen. Du bist zu freundlich. Gott hat mich frei gemacht. Ich war früher ein ernster Typ. Da hat mich ein Prediger kennengelernt bei einer Geburtstagsfeier, dass ich freundlich war, ungezwungen. Und seine Frau kam dann zu mir in die Seelsorge, weil sie sonst zugrunde gegangen wäre. Dann hat sie mir nebenbei gesagt, Bruder Florak, mein Mann mag sie nicht. So? Er kennt mich doch gar nicht. Doch auf der Geburtstagsfeier, sie sind ihm zu freundlich. Fast zu befreit lustig. Als Prediger muss man sehr ernst sein. Auch das ist ja ein Verstellen. Ne? Wenn Gott mir ein Naturell gegeben hat und ich verstelle mich, es gibt ja Christen, die fangen ja dann auch an zu beten, lieber Herr, wir kommen jetzt vor dein Angesicht und mit einer ganz pastoralen Stimme und denken Gott damit wohlgefällig zu sein. Und Gott guckt und sagt, was spielt er da für ein Theater? Ne? Das ist ja Theater machen. Ne? Und sogar die Engel, denke ich, werden darüber lachen. Nun zurück zu den Fähigkeiten des mündigen Christus. Das Wort Gottes ist bleibend in ihm, deswegen ist er stark. Und weil er stark ist, hat er persönlich den Bösen überwunden, nachdem dieser bereits durch Jesus überwunden worden ist. Diese drei Charakteristika gehören zusammen. Der mündige Nachfolger Jesu, der gleichzeitig der erwachsene junge Mann in Christus ist, weiß mit dem Wort Gottes richtig umzugehen. Es erfüllt nicht nur sein Denken, es erfüllt sein Herz und hat bleibende Einwirkung auf ihn. Dadurch wird er als Person umgestaltet. Das ist der Wille des Vaters, dass wir umgestaltet werden in das Bild Jesu Christi. Wir sind ja eigentlich Christusse. Wir heißen hier Christen. Wir tragen ja den Namen Christi. Wir sind Christusse, Nachfolger Christi. Es soll sichtbar werden, dass er, Christus, in dir lebt. Es soll ausströmen aus dir. Die Güte, die Sanftmut, die Geduld, die Gnade. Und wo es angebracht ist, auch die Schärfe des Schwertes des Wortes Gottes. Und auch die Autorität, die wir haben. Denn wir haben auch den Namen Jesu Christi geerbt. Im Namen Jesu Christi treiben wir Dämonen aus. Wir können keine Dämonen austreiben im Namen von Buddha. Funktioniert nicht, ne? Geht nicht. Er erlebt jene Stärkung, die ihn befähigt, dem Feind Gottes, dem Satan, erfolgreich zu begegnen. Wir haben keine Angst vor dem Satan und auch vor den Dämonen haben wir keine Angst. Weil der Satan besiegt worden ist und die Dämonen sind besiegt worden. Zwar hat der Satan durch Manipulation im Himmel den dritten Teil der Engel manipuliert und sie wurden zu Dämonen, das ist der Anhang Satans. Das mögen wohl einige Milliarden sein, aber ein Dämon kann einem Kind Gottes nichts tun, wenn wir die Reife haben und sagen, im Namen Jesu geh. Wir werden nachher noch mehr darüber hören. Ein solcher geistig erwachsener Christ hat zu allen Fragen seines Lebens, ob es nun Gedanken oder Außenereignisse sind, das zugehörige Wort Gottes in zeugnishafter, das heißt also beweisartiger Stärke in sich. In Seminaren, die ich hier unterhalte, ich habe mal in Sibirien ein Pastoren- und Missionarsseminar, wurde ich eingeladen als Hauptredner und ich merkte, die wollten mich fragen, aber sie wagten mich nicht zu fragen. Und der Geist Gottes sagte, ermutige sie, wollt ihr mich fragen? Ich bitte eine Stunde, anderthalb, fragt, was ihr wollt. Und ich konnte ihnen auf alle Fragen eine Antwort geben. Nicht, weil es mein Verstand war, sondern weil er in mir ist. Weil es die Salbung ist, die uns lehrt. So, das ist ein großer Unterschied. Hier, wenn einer in die dritte Stufe kommt, auch dann ist er möglicherweise gefährdet. Dann, wenn er nicht bleibend erkennt, dass der Christus in mir derjenige ist, der mich führt und lenkt. Wenn der Satan kommt und sagt, du bist aber ein großer Gottesmann. Ach, du liebe Zeit, du bist ja so ein großer Seelsorger. Und du hast ja so viel zustande gebracht. Da kommt der Stolz und dann zerstört er alles geistliche Werk und man fällt wieder zurück. Die Gefahr ist auch da. Aber an dieser Stelle lesen wir, und das sogar zweimal, dass wir, die wir geistig erwachsen geworden sind, durch den richtigen Umgang mit dem Wort Gottes, den Bösen für uns überwunden haben. Das bezeugt auch das Wort aus Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und das Wort ihres Zeugnisses. Unser eigener und persönlicher Sieg über den Bösen in unserem Alltagsleben hängt davon ab, ob das Wort Gottes sich so mit unserer Persönlichkeit verbunden hat, dass es einen festen Sitz in unserem Leben hat und als ein Zeugnis beständig wirkt. Wenn der Herr dann zu irgendeinem Thema, zu irgendeiner Herausforderung oder einem Problem zu uns etwas sagt, dann erleben wir das Reden des Herrn in uns. Auch als einen wunderbaren Beweis des in uns lebenden Christus. Solche Menschen können nicht mehr umhergestoßen werden durch Innen- oder Außenerfahrungen, durch gedankliche Versuchungen und Einflüsterungen oder durch von außen hereinbrechende Probleme und Schwierigkeiten. Dann sind wir einfach stark. Jetzt kommt zu diesem bereits gegebenen Segen des Starkseins ein weiterer Segen hinzu. Wer so durch das Wort Gottes erstarkt ist und dadurch stetig den Feind demütig in die Flucht schlägt, der bekommt zusätzlich die Erbschaft in Christus ausgezahlt. Also, wenn wir jetzt in den Reifeprozess gekommen sind und wir den Bösen überwunden haben, denn er wird sich aufmachen und gegen dich kämpfen, das ist gar keine Frage, das ist eine Logik, weil Christus das bezeugt, da werde ich nachher noch drauf eingehen, und du überwindest ihn, und du hast Sieg, dann wird deine Erbschaft größer und stärker. Ja? Die anderen Gläubigen, die nicht hineingetreten sind in das Alter des geistlichen Mündigseins, sie können von der Erbschaft, von dieser Erbschaft nur träumen, von ihr reden und auch über sie singen in Liedern, mehr nicht. Aber sie treten sie nicht an. David wusste das. Im Psalm 119, in zwei Versen 57 und 111 sagt er, ich habe gesagt, Doppelpunkt, Herr, das soll mein Erbe sein, dass ich deine Worte halte. Deine Ermahnungen sind mein ewiges Erbe, denn sie sind meines Herzens Wonne. Ja, David, er hat eben nicht alles selbst mit seiner Hände Kraft und im Einsatz seiner seelischen Mühe und menschlichen Fähigkeiten geschafft. Er hat sich an das Wort gehalten und in der Tat, er war ein Mann des Wortes, so dass die Verheißungen Gottes, die er glaubte und die in seinem Herzen lebten, das ewige Erbe aufgeschlossen haben. Ich bin mit der Lektion 1 gleich fertig. Ich möchte noch eine wunderbare Bibelstelle zitieren hier aus Jesaja 54, Vers 17, die auch nicht an einen Säugling oder ein Kind gerichtet sind, sondern eben auch mindestens in die dritte Reifestufe eines Jünglings. Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn, und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Jede Waffe, die gegen dich zubereitet wird aus der Machtstruktur der Finsternis oder von oben, hat keine Wirkung. Du kannst sie zurückweisen in dem Namen des Herrn. Du kannst sie sogar schuldig sprechen. Du bist eine Autoritätsperson, ein Botschafter an Christi Stadt. Wer kann gegen dich sein, wenn Gott für dich ist? Welche Autorität? Unser Erbteil hat auch etwas zu tun mit dem richtigen Umgang mit dem Worte Gottes. Mit anderen Worten, wer wirklich in den Genuss des von Gott erlassenen Erbes kommen will, muss selbst jede Zunge im Gericht schuldig sprechen und mit dem Worte Gottes der Ankläger und der Richter über jeden negativen und verdammenden oder beraubenden Gedanken werden. Das ist auch ein Kampf. Ich werde später nochmal sprechen. Wir müssen uns erziehen, wenn Gott uns Erkenntnis gibt durch sein Wort, dann müssen wir die hinterhältige, manipulative, satanische Art, wie er in unsere Gedankenwelt hineinkommt, um uns anzugreifen, zu verklagen, in einer solch listigen Weise, dass sie im ersten Moment gar nicht erkennbar ist, trotzdem entlarven, weil der Geist Gottes uns den Helm des Heils gibt, den wir anziehen, und wir registrieren sofort, aha, das ist nicht von oben, sondern das ist der Feind. Ich weise diesen Gedanken mit Autorität in dem Namen des Herrn Jesus Christus zurück. Und der Gedanke muss weichen und darf in dir keinen Schaden zufügen. Das macht Gott nicht für uns. Das ist unsere Sache. Das Wort Gottes, das in uns bleibt, muss von uns, von dir und mir benutzt und gegen jeden Räuber, die Dämonen sind ja Räuber, der Satan ist ja ein Dieb und seine Nachfolger, die Dämonen, sind ja auch Diebe, gestellt werden. Wer die Lüge nicht widerlegt, akzeptiert sie stillschweigend und bringt sich so um seine Erbschaft. Der Mündige, das ist der Kundige im Worte Gottes. Er muss das Wort, das in ihm bleibend wirksam und tätig ist, auch ständig anwenden. Das ist die Mitte der biblischen Lehre über den Zusammenhang von Erbschaft und Mündigkeit. Und billiger geht es nicht. Das ist die Voraussetzung, dass wir das Wort so konkret anwenden. Ich möchte nur noch ganz kurz zum Ende der Lektion auf die geistlichen Väter eingehen. Das ist die vierte Stufe. Sind die jungen Männer mündig, so sind es die geistlichen Väter erst recht. Sie sind die Männer und Frauen in Christus, die durch noch tiefere Erkenntnis des Wortes und durch lange Erfahrungen mit Gott in Zusammenhänge und Hintergründe schauen, die jungen Christen noch verschlossen sind. Sie schauen durch intensive Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist in die Tiefen der Gottheit und werden in manche Geheimnisse Gottes eingeweiht. Gott lässt sie an seinen Planungen und seiner Erkenntnis in solchem Maße teilhaben, dass er sogar Einsicht in seine verborgensten und vorgeschichtlichen Handlungen bekommen. Sie kennen Gott nicht nur als Vater, sondern haben ein umfassendes Verständnis seines Wesens und Charakters. So sind sie Pfeiler im Hause Gottes, ohne die sein Tempel keine Stabilität hätte. Bei mir war das im Jahre 2000 ein Beispiel. Ich war im August in Rumänien, als der Herr mir nachts erschien. Ich sah Jesus im Geist. Und er sagte zu mir, komm von meinem Angesicht und ich schreibe Dinge auf. Und dann bin ich vor sein Angesicht gekommen und ich habe mich gerade hingekniet, auf einmal sah ich in den Himmel hinein und sah majestätische Gestalten, also Älteste, ich denke, die in der Nähe des Thrones Gottes waren. Und ich sah Buchrollen aufgetan. Im Himmel gibt's halt nicht solche Bücher, sondern Rollen, heißt das. Und die haben Rollen geöffnet. Und mein Mund öffnete sich automatisch und der Geist sprach aus mir, ich sehe himmlische Gestalten und himmlische Rollen werden geöffnet. Und dann sprach der Herr, jetzt wird demnächst in kurzer Zeit etwas Tragisches, Schlimmes die Welt treffen, dass die ganze Welt schockiert sein wird. Und das wird der Beginn sein, das Einläuten der Endphase der Endzeit. Eine große Beunruhigung und Unruhe wird die Menschheit erfassen. Schreib es auf. Und dann habe ich das aufgeschrieben, habe das meiner Frau gesagt, meinem Sohn und hatte noch ein Gespräch mit unserem internationalen Direktor, dem Dr. Toni Großhauser. Und ich predigte am Sonntag, das muss ein Sonntag gewesen sein, ich glaube, das war der 9. September 2001 muss ein Sonntag gewesen sein. In Kassel predigte ich und der Geist Gottes drängte mich, das der Gemeinde mitzuteilen. Zwei Tage später, am 11. September, war ich auf dem Weg nach Wien. Der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen hatte mich empfangen wollen. Und auf dem Weg im Auto rief meine Frau mich an und sagte, du Heinz, ich muss dir was sagen, da ist ein Flugzeug in das CN Tower geflogen. Ach du liebe Zeit, sagte ich, so was Schlimmes, ja. Dann habe ich das noch den zwei Mitreisenden mitgeteilt. Nach circa einer Stunde rief sie mich wieder an, meine Frau sagte, auch ein anderes Flugzeug ist in den zweiten Turm hineingeflogen. Da sagte ich, sag mal, guckst du einen Film, einen Krimi oder was? Nein, Nachrichten aktuell im ZDF. Wir stoppten in Österreich kurz vor Wien in einem Hotel. Da haben wir auch übernachtet und da habe ich dann die ganze Tragweite gesehen. Ich wollte nur sagen, so ist Gott, er teilt es vorher mit. Und Gott hat auch noch gesagt, ich will von Zeit zu Zeit dir mitteilen, mein Sohn, was geschehen wird, damit du dich vorbereiten kannst. Du, dein Haus und auch dein Werk. Ist Gott nicht gut? Er ist ja unser Vater, ein wirklicher Vater. Und wir können zu ihm kommen und sagen, Vater, bitte zeige mir mehr, ich möchte mehr von dir wissen. Gott redet durch sein Wort und er redet auch so durch seinen Geist. Ich beginne, bevor wir eine Pause machen, mit Lektion 2. Ich habe hier geschrieben, Transformation, Umwandlung und geistlicher Kampf, aber aus der geistlichen Mündigkeit heraus. So, das ist vielleicht für einige nicht so angenehm, weil ein bisschen viel von Kampf die Rede ist, aber wir kommen nicht umhin, auch über die Dinge zu sprechen, weil sie eben wichtig sind. Wenn wir mündig geworden sind, wenn wir unser Erbe angetreten haben, dann kommen wir in eine andere Dimension des geistlichen Kampfes. Jesus selbst spricht in Matthäus 10, Verse 16 bis 24, ich will nur einige wenige lesen, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Wir sollen also klug sein, sagt der Herr Jesus. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch ein Gerichte überliefern. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind, und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Das ist schon vielfach geschehen worden in der Nazizeit, im Kommunismus, in der Untergrundkirche. Viel Trauriges ist geschehen. Wir müssen bis ans Ende ausharren. Jesus verspricht uns auf keinen Fall einen problemlosen Weg, wie viele Leute denken. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, Epheser 6, Vers 12, sondern gegen die Gewaltigen, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Nun, ihr Lieben, stellt euch das mal vor. Das ist wirklich unser Kampf. Das ist dein Kampf und mein Kampf. Das ist Wort Gottes. Und wir haben vom Wort Gottes nicht ein Wort wegzunehmen oder hinzuzutun. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewaltigen, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher. Und Gott gibt uns die Autorität, dass wir siegreich sind. Aber wenn wir im Kampf verwickelt werden, bedeutet, dass wir auch ab und zu mal einen Schlag mit einstecken müssen. Das lässt auch Gott zu. Deswegen lehne ich persönlich die sogenannte Wohlstandstheologie ab, die hauptsächlich in Amerika gepredigt wird, dieses Cadillac-Leben. Und ich kenne Pastoren, die haben 2, 3 Autos, 2, 3 Villen, sind mehrfache Millionäre und leben ein Luxusleben in Saus und Braus, mit Ringen behängt. Als ich dann vor vielleicht 15 Jahren mal eine Missionsreise gemacht hatte, von der Ostküste zur Westküste, ich habe die Vereinigten Staaten durchkreuzt und in vielen Gemeinden gepredigt. Und dann hat der Herr mir den Auftrag gegeben, dass ich die andere Seite des Leibes Christi predigen soll. Den hungernden Leib Christi, den Leidenden, die in Gefängnissen sitzen, die Hungernden, diejenigen, die noch nicht mehr sauberes Wasser haben, diejenigen, die nicht genug Holz haben und Kohle haben, um im sibirischen Winter sich warm halten zu können, die sich nie richtig satt essen können. Und die Amerikaner waren geschockt und wollten das gar nicht hören. Aber der hat gesagt, rede, sprich laut und halte nicht zurück. Denn das ist auch die Botschaft, dass wir Mitleid haben mit denen, die gebunden oder die gefangen sind. Hier legt Paulus in diesem Wort aus Epheser die Betonung für unseren Kampf auf die geistliche Welt. In Matthäus 10, was ich eben gelesen hatte, redet Jesus von der sichtbaren Welt und der körperlichen Verfolgung. Hier betont Paulus die geistliche Welt. Beides ist miteinander verbunden, doch in diesem Land, bei uns hier und zu dieser Zeit, ist die körperliche Verfolgung in den meisten Gebieten noch nicht besonders stark. Aber ich denke, wie das Wort Gottes redet, Offenbarung Jesus, wird das auch noch einmal hier eintreffen und einbrechen. Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, das ist sehr wichtig, niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Nun hat es dem lebendigen Gott gefallen, bevor er alles erschaffen hat, hat er einen Plan gehabt, das ist die Vision. Und er wollte Söhne und Töchter haben, wahrhaftige Söhne und Töchter Gottes, keine Adoptivkinder. Und darum ist jeder vorsätzlich nach dem Willen Gottes erschaffen worden, nach Gottes Plan. Darum sitzt du heute hier, darum gibt es dich, weil er dich in Existenz gerufen hat. Und er hat nicht einen Plan, damit du hier auf dieser Erde in Cadillac fährst, Multimillionär wirst, wenn dir das zufällt, preist dem Herrn. Aber weißt du, was der Herr Jesus sagt? Wie schwer haben es die Reichen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch dieses Nadelöhr, durch dieses kleine Türchen dahin durchgehen kann, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Guckt euch doch die Reichen an. Wir sind doch sowieso reich. Wir haben doch alles. Wir haben sogar einen Überfluss und können sogar noch spenden und Gutes tun. Halleluja. Wenn wir dankbar sind, seid dankbar in allen Dingen, das ist der Wille in Christus Jesus an euch, dann erfüllen wir das Gesetz Jesu Christi. Jesus ist ja auch nicht in diese Welt gekommen, um ein König in dieser Welt zu sein, sondern sein Leben hat er gegeben für dich und für mich, damit wir Könige werden. Könige Gottes. Das ist unser hoher Berufung. Und niemand, der Kriegsdienst den leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens. Also wenn einer Krieg führt, ein Soldat, und er würde dann über Nacht 500 Kilometer mit dem Flugzeug zurückfliegen und Aktiengeschäfte machen, der wäre ja verrückt, der wäre zu einem Kriegsdienst ja völlig ungeeignet. Aber viele Christen machen das, sie verwickeln sich mit den Beschäftigungen dieses Lebens, engagieren sich zu stark in der Politik, Wirtschaftspolitik. Ich halte das dafür, dass auch Christen in die Politik gehen, weil wir auch da Verantwortung haben, ja. Aber dieses Verwickeln, dass wir nicht die Prioritäten setzen, an erster Stelle das Reich Gottes und der Ruf des Herrn und auch der geistliche Kampf. Judas Kapitel 3 heißt es, Geliebte, dass ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Warum sollen wir kämpfen? Die offensichtliche Antwort ist, weil Gott es von uns will. Dieses und noch viel andere Schriftstellen machen den Willen Gottes deutlich. Aber dennoch fragen viele Leute, warum möchte Gott von uns, dass wir kämpfen, wenn er doch selbst die Schlacht schon für uns geschlagen hat? Der Hauptgrund ist der, dass wir uns ihm ganz hingegeben haben. Seht, wenn das Evangelium heute gepredigt wird, wird das leider wie folgt gepredigt. Nicht hier in der Gemeinde, aber in der Regel. Jesus starb für deine Sünden, bitte ihn, dir deine Sünden zu vergeben, und alles wird wunderbar sein. Das ist auch der Tenor in vielen, vielen Gemeinden in der ganzen Welt. Niemand erwähnt, dass dir Jesus deine Sünden nicht vergibt, wenn du dich ihm nicht völlig auslieferst. Jahrelang ist das Evangelium derart gepredigt worden, als ob die Errettung einer Einbahnstraße wäre. Jesus macht alles, du brauchst überhaupt nichts zu tun. So hat sich auch die Allversöhnung breit gemacht. Ich habe Bekehrung erlebt, dann im südlichen Amerika, ich möchte die Denomination nicht nennen, mit dem Kaugummi gekaut und dann haben sie gesagt, komm, gib Jesus deine Hand. Bekehr dich, da gib die Hand gegeben. Okay, jetzt bist du ein Christ. Praise the Lord, Halleluja. Alle haben geklatscht. Das sind keine Bekehrungen im biblischen Sinne, das ist das, was Jesus sagt. Sie bekehren sich, aber sie bekehren sich nicht recht. Bekehrung bedeutet umsinnen, umdenken und einen anderen Weg gehen. Den Weg des Lammes Gottes nach. Jesu Nachfolger. Die meisten Christen wollen ihren eigenen Weg gehen. Sie scheuen die Mühe der Leiden, des Kreuzes. Wir verkaufen uns im wahrsten Sinne des Wortes Gottes. Genauso sehr, wie sich die Leute im Satanismus an Satan verkaufen. Sogar mit ihrem eigenen Blut unterschreiben sich die Satanisten dem Satan. Das erfordert Jesus nicht von uns. Er hat sein Blut für uns vergossen. Das ist ein vollgültiges Opfer. Aber so ist das. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir haben keine Rechte mehr. Obwohl wir alle Rechte als Könige haben. Aber wir sind auch Knechte. Wenn wir auch Söhne sind, das ist auch wichtig, das zu erkennen. Wenn wir auch Freunde Gottes sind, sind wir gehorsame Diener Jesu. Denn Jesus hat gesagt, ich tue nichts aus mir selbst, was ich den Vater sehe. Tun, das tue ich. Und was ich höre, was er redet, das rede ich. So auch ihr. Der Knecht kann nicht höher sein als sein Herr. Das ist ein Unterschied. Wir werden erst dann richtig frei werden, wenn wir uns an Jesus ganz verkauft haben. Dann breitet sich das geistliche, göttliche Leben in dir aus und du genießt dann die Freiheit. Ich habe ein Wort der Losung gelesen heute oder gestern. Da stand drin, er hat uns zur Freiheit berufen. Und dann ist so eine Ermahnung gewesen, aber wir müssen aufpassen, dass wir diese Freiheit nicht missbrauchen, dass sie uns nicht zum Schaden wird. Ich habe in meinem Leben traurige Erfahrungen gemacht. Junge Männer, junge Frauen, erfüllt vom Heiligen Geist, haben diese Freiheit plötzlich gehabt. Und nach haben sie sie missbraucht. Och, da kann man mal eine Zigarette rauchen, mal auch zwei. Man kann schon auch in eine Diskothek gehen. Wir sind ja zur Freiheit berufen, uns kann es nicht schaden. Da hat man sich auch schon mal Filme angesehen, die nicht sauber waren und so weiter. Und so sind sie immer mehr erkaltet. Ein Bruder, der war mal ein Prediger, der hat zu mir gesagt, ich bin mehr ein Evangelikaler. Und da habe ich gelächelt. Da habe ich gesagt, ja, eigentlich willst du mir sagen, ich bin leer vom Geist Gottes. Ich bin ziemlich trocken. Das willst du eigentlich damit sagen? Da haben wir uns in die Augen gesehen, da wusste er nichts zu antworten, weil das die Wahrheit ist. Ne? Man darf von aller Liebe, muss man auch manchmal Menschen die Wahrheit sagen, weil dann ein heiliges Erschrecken kommt und Gott kann das gebrauchen, wie einen ehemaligen deutschen Offizier vor gut 100 Jahren in Indien, als die Engländer noch das Protektoriat hatten und die Herren waren. Und der deutsche Offizier, ich weiß nicht, der war da wohl Zivilist, sonst dürfte er ja nicht seine Militärgewalt ausüben. Er predigte in einer Weise, wie nur Gott jemandem eine Gabe geben kann als Evangelist. Und dieser deutsche Offizier, ehemaliger Offizier, hat viele wichtige Leute besucht. Und dieser hohe englische Offizier wurde schon nervös. Wann kommt er denn zu mir? Und er kam nicht, der Deutsche. Und eines Tages kam er zu dem englischen Offizier und hat ihm nur gesagt, so spricht der Herr, am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde war wüst und leer. Da drehte er sich um und ging. Das war die Evangelisation. Der war schrecklich enttäuscht, der englische Offizier. Aber siehe da, der Geist Gottes packte ihn und er hat immer gehört, wüst und leer, wüst und leer. In dir ist es wüst und leer. Und er ertrug es nicht und hat Gott gesucht, damit er aus der Wüste herauskommt, aus der Leere herauskommt, in das Leben hinein. So kann Gott Menschen gebrauchen. Ne? Das kann man nicht nachmachen. Wenn ich heute einen Menschen auf der Straße bin, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer, der sagte, du bist doof. Du gehörst in die Irrenanstalt. Ne? Aber wenn das vom Heiligen Geist kommt, dann wirkt es etwas. Ja? Hingabe ist kein Werk. Hingabe ist ein Vertrag. Ein buchstäbliches Verkaufen von sich selbst. Paulus sagt im Römerbrief, dass er ein Schuldner ist. Ein Schuldner. Römer 1, Vers 14. Christus hat Paulus gekauft, so wie er dich und mich gekauft hat. Errettung ist ein Geschäft. Es ist ein Rechtsgeschäft. Jesus hat dich gekauft, hat mit seinem Leben bezahlt, hat dich vom Tod, Teufel und Hölle gekauft. Ein juristisches, universelles, göttliches Geschäft. Halleluja. Also Hingabe ist kein Werk, es ist buchstäblich ein Verkauf. Jesus hat uns gekauft und für uns bezahlt. Sonst würden wir Satan gehören und in die Hölle gehen. Der einzige Ausweg ist, in dieses Geschäft zu sehen und auch dementsprechend zu leben. Denn Jesus hat einen schrecklichen Preis dafür bezahlt, um dich und mich zu kaufen. Ich glaube, dass nicht genug Leute das verstehen. Die Heftigkeit, mit der Satan uns angreift, scheint direkt davon abzuhängen, wie sehr wir uns an dieses Geschäft, dieses an ihn, an Jesus verkauft haben, halten. Satan hasst Jesus mehr als alles andere, da Jesus nun der rechtmäßige Besitzer dieser Welt ist und in kurzer Zeit seinen Besitz in Anspruch nehmen wird und Satan von seinem Reich enteignen wird. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie tief und intensiv Satan Gott hasst. Seht, in dem Augenblick, in dem wir uns bekehren und uns Jesus ganz hingeben, indem wir Jesus bitten, uns zu kaufen, werden wir Jesu Eigentum. Dann hasst uns Satan mit dem gleichen Hass, mit dem er Jesus hasst. Das ist auch der Grund dafür, warum wir in dem Moment, in dem wir wirklich errettet sind, in einem unglaublichen Kampf stehen. Satan beabsichtigt, uns zu zerstören. Jesus hat uns das bereits gesagt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, in diesem Kampf zu bestehen. Und dazu gehört, das schließt auch das Mitleiden mit Christus ein. Ich will das mal ein bisschen verkürzen hier. Jeder, der zu mir sagt, er müsse nicht leiden, weil Jesus, ja, das ist ein Punkt, wenn, aus Johannes 15, kurzes Zitat, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gegeben habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Das ist so. Das hat Jesus gesagt. Hier sind diese zwei springende Punkte enthalten. Jesus sagt uns sehr deutlich, dass in dem Moment, in dem wir mit ihm identifiziert werden, was eintritt, wenn wir sein Eigentum werden, die Welt, die gegenwärtig unter Satans Herrschaft steht, uns in genau der gleichen Weise hassen wird, wie sie auch Jesus hasst. Zum Zweiten sagen so viele Leute, warum sollte ich überhaupt leiden oder sterben müssen, nachdem doch Jesus bereits den Sieg am Kreuz errungen und für mich gelitten hat, ist es doch für mich unnötig zu leiden. Aber was sagt Jesus? Er sagt, ich habe euch gesagt, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Diese Leidensunwilligkeit. Ich habe viele leidende Brüder und Schwestern in Russland, Sibirien, China, Rumänien kennengelernt. Wir haben ja jahrelang Bibel geschmuggelt. Gott sei Dank ist das zum großen Teil vorbei. Wir sind noch tätig in der Untergrundkirche in China. Das ist noch ein bisschen anders und noch sehr gefährlich. Aber zurück zu diesem Wort. Jeder, der sagt, er müsse nicht leiden, da Jesus bereits alles am Kreuz vollbracht habe, sagt tatsächlich, dass er größer ist als sein Herr. Der Herr ist in diesem Fall Jesus Christus. Er sträubt sich damit absolut gegen die Worte, die Jesus selbst gesprochen hat. Diese Lehre über kein Leiden, Gesundheit und Wohlstand, die Land auf, Land ab bei uns auch in einigen Gemeinden, aber hauptsächlich auch in den USA gelehrt wird, ist eine Lehre von Dämonen und wir können es so auch nennen, wie es ist. Ein interessantes Wort, das Jesus sagt in Lukas Kapitel 14, 26 bis 27. Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wenn nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Als Gott mich berufen hatte in den missionarischen vollamtlichen Dienst am 1. Oktober 1975, wartete ich die erste Stunde, das war also nach Mitternacht, und betete intensiv und bat den Herrn, er möge mir für meinen missionarischen Dienst ein Wort geben. Und das ist das, was der Herr mir gegeben hat, dieses Wort. Hier geht es eigentlich nicht darum, also Vater und Mutter zu hassen oder seine Frau zu hassen, oder seine Kinder, seine Brüder oder Schwestern und auch sein eigenes Leben, sondern dies bedeutet die Priorität. An erster Stelle kommt Jesus, die Nachfolge. Und manchmal wird gelehrt, zuerst kommt die Familie und dann kommt das und dann auch die Gemeinde. Der Jünger Jesu, der ist von Gott berufen, hat einen hohen, besonderen Stand und das Erbe der zukünftigen Herrlichkeit und wird mit Christus auf seinem Thron sitzen und mit ihm regieren. Und das werden nicht allzu viele sein. Und darum ist dieser Moment dieser Lehre, des Lehrvortrages dazu da, dass jeder von euch mal nachdenkt, wo stehe ich? Was habe ich bis heute aus meinem Leben gemacht? Welche Möglichkeiten hast du noch? Erbitte sie dir vom Herrn. Denn alles, alle deine Taten, jeder Tag, sogar Gedanken, werden aufgezeichnet im Himmel. Bücher werden aufgetan am jüngsten Gericht und auch das Buch des Lebens. Wir Christen kennen das Buch des Lebens und denken, oh, das ist okay. Wir sollen sehr vorsichtig sein mit dem, was wir sagen. Wir müssen Rechenschaft ablegen von einem jeglichen unnützes Wort, das wir reden. Das ist nicht ein, sagen wir, wenn wir ein bisschen Spaß machen, sondern unnütze Worte. Wenn wir verletzende Worte sprechen als Autoritätsperson, können wir in die unsichtbare Welt hineinsprechen. Ich kann in Abwesenheit eines Bruders, einer Schwester zu einem anderen etwas Negatives sagen. Das hat negative Einflüsse auf die Seele dieser Person, über die ich rede. Das wird alles aufgezeichnet und das wird alles offenbar werden. Wir kommen zwar nicht mehr vor Gericht, aber wir werden gewogen und dementsprechend wird auch unser Lohn sein. Das sagt Jesus sehr deutlich. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Wer auf den Geist sieht, wird vom Geist das Leben ernten. Und wer auf sein Fleisch sieht, vom Fleisch das Verderben ernten. Und wir müssen alle offenbar werden vor dem Preisgericht oder Richterstuhl Jesu Christi. Und denn jeder wird seinen Lohn empfangen, wie er gehandelt hat, als er auf der Erde in seinem Leibe lebte. Er sei gut oder böse. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ermutigende Worte aussprechen. Wir brauchen, wenn Gott dich liebt und dir deine Sünden vergibt, warum verklagst du dann deinen Bruder oder deine Schwester über Dinge, die dich nichts angehen? Denn der andere ist nämlich Gottes Geschöpf und Jesus starb am Kreuz für die Person, die du gerade kritisierst. Also stellen wir uns häufig ungewollt über das Erlösungswerk Christi am Kreuz. Gott sei Dank hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nicht nur zu seinen Mördern. Viele Christen wissen nicht, was sie tun. Und in der Seelsorge achte ich immer darauf, dass ich die Leute frage, sprichst du negativ über andere Leute? Wir können Leute binden, festhalten. Wir können binden über Tausende von Kilometern, indem wir nicht vergeben. Söhne vergeben ihren Vätern nicht, weil die Väter der Söhne verletzt haben und sie sind schon gestorben, sind im Totenreich und haben da keine Ruhe, weil der Sohn nicht vergibt. Alles das ist gang und gäbe unter der Christenheit. Mangel an Erkenntnis, sagt Jesus, worüber ich gesprochen habe. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Du darfst den Zweifeln Satans bezüglich deiner Hingabe keinen Raum in deinen Gedanken geben. Du musst jeden Zweifel sofort hinauswerfen. Wenn du geprüft und versucht wirst, ist es wichtig zu begreifen, dass alles, was in der sichtbaren Welt abläuft, Auswirkungen auf die geistliche Welt hat. Es wird immer Auswirkungen auf die geistliche Welt geben. Wir machen uns gar keine Vorstellungen, was durch Satans Niederlage im Fall Hiob in der geistlichen Welt alles geschehen ist. Hiob wurde mit einem Mal alles genommen. Satan geht meistens nicht so vor. Wenn uns alles innerhalb eines Tages genommen wird, so ist es ganz eindeutig ein übernatürliches Ereignis. Satan geht bei uns normalerweise nicht so vor. Er nimmt uns hier eine Sache weg, da eine geliebte Person. Du beginnst gerade dich von dem Kummer zu erholen, dann kommt der nächste Kummer schon wieder an. Wenn du feststehen bleibst, egal wie die Umstände aussehen und fortfährst, Gott zu dienen, dann sei dir bewusst, dass ein Teil des buchstäblichen Sterbens ist, wir sterben. Paulus hat gesagt, ich aber starb. Ich möchte morgen Abend einige Geheimnisse darüber sprechen, wie, das habe ich gestern schon erwähnt, wie es wirksam wird, dass wir uns dafür halten, der Sünde gestorben zu sein, mit Christus gekreuzigt, begraben und gestorben zu sein und mit Christus auferstanden. Und dass wir nicht mehr leben, sondern er in uns, wie das zur Dynamik wird, wie das zu einer Kraft wird, dass der Leib tatsächlich aufhört zu sündigen und keine Begierden mehr da sind. Das gibt es. Sonst würde das Wort ja lügen. Aber weil das in der Regel nicht erfahrbar ist oder wenig erfahren wird, wird darüber auch nicht gerne gelehrt oder gepredigt oder darüber gesprochen. Man meint, da müsste man ins Kloster gehen, ne? Und so, dann ist das vielleicht möglich. Aber auch das Kloster macht uns davon nicht frei. Das ist ein wunderbares Wort der Erkenntnis. Bei Hiob war das ja so. Wir wollen mal kurz auf Hiob sehen. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche, sagt Hiob. Wir müssen unser Geschwätz auch bereuen und verwerfen. Dann werden wir mit unserem Auge gesalbt und wir werden mit unserem Auge die Herrlichkeit Jesu sehen, wie das in Korinther heißt. In dem Augenblick, als Hiobs Auge Gott erblickte und er ihn sah, wie er wirklich ist, war alles andere für ihn bedeutungslos geworden. Es machte ihm einfach nichts mehr aus. Ich glaube, Paul Gerhardt während der großen Pest verlor ja seine 4 oder 5 Kinder und hat dann die herrlichsten Gedichte geschrieben und Lieder geschrieben, voll Glaubensmut. Und als der Sohn von Martin Luther starb, der Hans, der war zu einem Internat, dann wollte, glaube ich, seine Tochter zur Beerdigung, da schrieb er der Tochter zurück, ist es nicht notwendig, unser Händchen ist doch im Himmel. Eine andere Dimension müssen wir erreichen, die gibt uns der Herr. Ich möchte jetzt eine kleine Pause machen, und dann komme ich 5 Minuten, ja, das ist für uns ein bisschen... Ist das in Ordnung? Gut, 5 Minuten entspannen.
Gut, dann wir nehmen das an. Wir nehmen 5 Minuten Pause. Ihr könnt ein bisschen herumspazieren.
Für mich Okkultismus und der geistliche Kampf als mündiger Jüngling auch für geistliche Väter und Mütter geeignet. Dieser Vortrag, der jetzt kommt, besteht aus 2 Teilen. Erstens, ich werde über die Gefahr und die Aktualität des modernen Okkultismus sprechen. Und ich werde auch Beispiele zitieren und nennen, damit Reflexionen erkennbar sind bei euch. Und im zweiten Teil will ich Methoden aufzeigen, effektive Methoden, wie wir selbst erfolgreich und siegreich gegen die Machtstruktur der Finsternis siegreich bestehen können. Der Heilige Geist aber sagt ausdrücklich, in den letzten Zeiten, in denen wir jetzt leben, werden Menschen vom Glauben abfallen, weil sie betrügerischen Geistern und dämonischen Lehren Glauben schenken werden. 1. Timotheus 4, Vers 1b. Die Bibel kündigt für die Endzeit eine große Zunahme dämonischen Wirkens an. Okkultismus kommt aus dem Lateinischen Occultum und heißt das Verborgene. An unsere Generation erlebt heute tatsächlich eine immer mächtiger werdende Flut satanischen Einflusses, der sich in einem weiten Bogen vom seelischen Druck bis hin zur schweren sittlichen Verwirrung und Verirrung erstreckt. diese rasche Ausbreitung des Reiches der Finsternis, dass die Gesellschaft, die Regierungen, die Kirche, ja die ganze Welt in ihrer vielfältigen Bereichen und selbst das Leben der entschiedenen Christen beeinflusst und in Mitleidenschaft zieht, ist deutlich zu erkennen an dem fast unglaublichen Überhandnehmen von Unaufrichtigkeit, Verbrechen, sittlicher Verderbtheit, sexueller Gier, Unperversion, Homosexualität, seelischen Störungen, Furcht, Unruhe, Verzweiflung, Selbstmord, Atheismus, Krieg, Krankheit, Rauschgift und Alkoholsucht, satanische Belastungen und dämonische Besessenheit. Hand in Hand damit geht ein rapides Wachstum und eine erstaunliche Intensivierung des Spiritismus, kommt aus dem Lateinischen, heißt Hauch, Geist, ist die Lehre, dass die Geister der Verstorbenen durch Medien in Verbindung mit den Menschen treten. Der Spiritismus des Okkultismus, der wieder biblischen Gruppen und Kulte sowie des Wirkens verführerischer Geister und Dämonen. Es hat keine Zeit in der Geschichte gegeben, in der eine Warnung vor den Gefahren des Okkultismus und der Magie notwendiger war als heute. Viele Menschen, und zwar sowohl ernste Christen als auch religiöse Gleichgültige, leiden an körperlichen, psychischen, geistigen und das geistliche Leben betreffenden Belastungen. Nur wenige von ihnen sind sich darüber im Klaren, dass dies von der Tatsache herrührt, dass sie sich in dem Spinnennetz des Okkultismus verstricken ließen und auf diese Weise unter den Einfluss oder die Kontrolle der Mächte der Finsternis kamen, auch wenn dies im Zusammenhang mit neutralen Bezeichnungen wie außersinnliche Wahrnehmung und Parapsychologie geschah. Gebräuche, die einst mehr oder weniger heimlich ausgeführt wurden und von den Durchschnittsmenschen als Zauberei, Magie oder Spiritismus verabscheut waren, sind inzwischen mit einem Mantel der Achtbarkeit umgeben und finden durch entsprechende Literatur, Vorträge und andere Propaganda verschiedener weltlicher und religiöser Gruppen und nicht zuletzt durch die Massenmedien wie Presse, Radio und Fernsehen immer mehr Verbreitung. Auf diese Weise kommen Millionen mit den Mächten der Finsternis in Verbindung, indem sie Zeuge okkulter Ausübungen wie Hellsehen, Telepathie, Hypnose, Wahrsagen, Magie, Seancen und viele andere psychische Praktiken und Formen außersinnlicher Wahrnehmung werden. Außerdem wird das Alltagsleben von Millionen durch die Astrologie beeinflusst. Die Horoskope der verschiedensten Zeitschriften werden von immer mehr Menschen gelesen und oftmals auch ernst genommen und befolgt. Ein weiterer Grund für die rasche Verbreitung des Okkultismus sind als ideale Geschenke für Kinder und Erwachsene angepriesen und viel verkauften okkulten Spiele, wie zum Beispiel das Ouija, Brett, Hellsehen, Horoskop, ESP, das mystische Auge, beispielsweise auch die große Verbreitung der Harry Potter Bücher, sehr interessant, dass dann die Großväter sogar um Mitternacht Schlange stehen. Sonst ist das Jugendschutzgesetz da und schlimmste Strafen werden angedroht. Wenn aber Harry Potter Bücher erscheinen, dann öffnen Geschäfte nachts um Mitternacht. Und dann stehen zu Hunderten, manchmal Tausende der Leute Schlange mit ihren kleinen Enkelkindern und kaufen das Harry Potter Buch. So werden die Menschen, die Kinder von den lieben Großvätern und Müttern, eigentlich kann man sagen, in die Hände Satans getrieben. So, ich könnte jetzt die Interpretation der einzelnen Begriffe wie Horoskop und Ouija-Brett und Medium, aber ich glaube, das ist nicht notwendig. Hinzu kommt auch der Voodoo-Kult, da das Interesse an psychischen Praktiken sprunghaft angestiegen ist, können viele okkulte Gegenstände wie Pendel, Horoskoptabellen, Tarotkarten, Kristallkugeln zum Wahrsagen, Bücher über außersinnliche Wahrnehmung, einschließlich Gedankenlesen, Hypnose und Präkognition öffentlich gekauft werden. Viele Personen in Regierungskreisen, zum Beispiel Präsidenten, Minister, Abgeordnete, Generäle, Gesandte und hohe Beamte, zahllose Geschäftsleute, Manager, religiöser Führer, die von den verschiedensten Problemen bedrängt werden, sind über den gegenwärtigen Zustand der Welt Sorge machen oder wegen der drohenden zukünftigen Ereignisse beunruhigt werden, suchen bei den Hellsehern, Wahrsagern oder Medien Rat und Hilfe. Beispielsweise der Voodoo-Kult ist offiziell in Haiti zur Staatsreligion oder neben den anderen Religionen anerkannt worden. Der Voodoo-Kult ist ein magisch-religiöser Geheimkult, der vom westafrikanischen Ahnenkult herkommt und sich über die westindischen Inseln nach Haiti ausgebreitet hat. Die Kriminalpolizei und andere Beamte, die mit der Aufklärung von Verbrechen beauftragt sind, verwenden ebenfalls ohne Zaudern diese Dienste und Auskünfte von psychisch sensitiven Personen, die ihre okkulten, psychometrischen und hellseherischen Kräfte für solche Aufgaben zur Verfügung stellen. Zahllose Menschen verfallen dem Einfluss und dem Betrug des Spiritualismus, da sie annahmen, alles Übernatürliche sei von Gott. Sie verwechseln die Mächte der Finsternis mit der Kraft Gottes. Spiritualismus darf nicht mit dem Spiritismus verglichen werden oder verwechselt werden. Er ist das Gegenteil vom Materialismus, also der philosophischen Anschauung, dass alles Wirkliche auf Kräfte oder Bedingungen der Materie zurückzuführen ist. Sie verwechseln die Mächte der Finsternis mit der Kraft Gottes. Leichtgläubige werden schnell ein Opfer des Trugschlusses, dass jede Heilung und jedes Wunder von Gott sein müsse, dass sie übernatürliche Kundgebung allein von ihm erwarten. Manche sind halt so, gerade in der westlichen Welt, in Amerika ist das also, wenn da ein Wunder geschieht, dann sagen sie, das ist Gott, ne? Als Folge davon sind nicht wenige und Heilungssuchende in die eine oder andere Art des Aberglaubens und der Magie verstrickt worden, weil Gott bestimmten Personen Weissagungen und Offenbarungen gegeben hat, meinen viele, dass jeder als Prophet und Seher anerkannt werden müsse, der behauptet, eine Weissagung oder Offenbarung erhalten zu haben. So werden psychische Medien und Hellseher immer mehr von der großen Mehrheit anerkannt, und man sucht ohne Hemmung Auskunft und Leitung durch ihre vermeintliche Gabe Gottes. Solch eine Täuschung ist nichts Neues, denn wir finden sie schon in der Apostelgeschichte. Da war ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und bezauberte das samaritische Volk und gab vor, er wäre etwas Großes. Und sie sahen alle auf ihn, beide, klein und groß, und sprachen, der ist die Kraft Gottes, die der Groß ist. Sie sahen aber darum auf ihn, dass er sie so lange Zeit mit seiner Zauberei verzaubert hatte. Die Bibel ermahnt uns jedoch dringend, nicht dem Einfluss der dämonischen Mächte zu verfallen, der in den letzten Tagen, in denen wir jetzt leben, außerordentlich zunehmen wird. Der Gebrauch von LSD und anderen halluzinogenen Drogen mit ihren schädigenden seelischen, geistigen und körperlichen Auswirkungen ist in unserer Zeit zu einem Symbol der Enttäuschung der Menschheit am Leben geworden. Zugleich kennzeichnet diese Entwicklung den Versuch, gegen den Willen Gottes in die unbekannte, übernatürliche Welt vorzudringen. Dabei ist es bedeutsam, dass die Hippies damals ein ausgesprochenes Interesse an okkulten Dingen wie Wahrsagen, Telepathie, Astrologie, schwarze Magie, Teufelsanbetung und andere Formen der Zauberei haben. Ich habe Informationen darüber, dass fast alle Rockbands ihre Musik dem Satan weihen und um seinen Segen bitten, dass es zu einem großen materiellen Erfolg bringt. Und das geschieht auch so. Ich zweifle daran nicht. Berichte aus allen Teilen der Welt zeigen, dass der Okkultismus in seinen verschiedenen Formen rasch zunimmt. Tausende Tonnen okkulter Bücher und verwandter Literatur finden jedes Jahr über ihr Zeitungskioske und den Buchhandel ihren Weg in die Familien. Ebenso ist in vielen Filmen und Schauspielen ein okkulter Einfluss zu beobachten. Bekannte Zeitschriften bringen regelmäßig Horoskope. Allein in den Vereinigten Staaten tragen etwa 5000 hauptberufliche Astrologen den Stand der Sterne für über 10 Millionen eifrige Anhänger dieser aus dem alten Babylonien stammenden schwarzen Kunst in Tabellen ein, so dass der Horoskopabhängigen alle wichtigen Entscheidungen und Unternehmungen ihres Lebens zu dem vorausberechneten, besonders günstigen Zeitpunkt ausführen können. Ich spreche Amulette an, Talismane, Mittel zur Ausübung eines magischen Zauberbands, Glücksbringer, Glückspuder, mystischer Weihrauch, Wurzeln, Kräuter, magische Kerzen, Liebestränke und viele andere okkulte Angebote öffentlich werden angepriesen. Bücher über Selbsthypnose werden immer beliebter als eine Art psychiatrische Eigenhilfe. Sie geben dem Leser Anleitung, wie er sein Unterbewusstsein kontrollieren und explosive Kräfte im Innern freimachen kann, sodass das Leben ihm geben muss, was er will. Mehr Geld, Macht, Anerkennung, Eheglück, Befreiung von Schmerzen, Niedergeschlagenheit und Furcht sowie Überwindung von Missstimmungen und schlechten Gewohnheiten. Der Einführung dieser okkulten Geheimnisse, wer diese anbietet, damit sie in ihren vollen psychischen Zustand erreichen können, indem sie die Kräfte der außersinnlichen Wahrnehmung entwickeln. Andere versprechen Unterweisung, wie sie mit verstorbenen Angehörigen und Kontrollgeistern Verbindung aufnehmen oder mit dem Astralen selbst den eigenen Körper verlassen und nach Belieben irgendwo hinreisen können. Weil das auch allgemein bekannt ist und angeboten wird in der Esoterik und in anderen Zirkeln, können wir auch frei darüber reden. Und ich habe mit sehr vielen Leuten darüber gesprochen, die ihren Körper verlassen hatten und Exkursionen gemacht haben, sich mit anderen Satanisten auf dem Mond getroffen hatten oder auf anderen Sternen. Das sind keine Fantasiegebilde, das ist eine Tatsache. Und wer das nicht weiß, mag den Kopf schütteln und kann sagen, das kann ja wohl nicht sein, aber es ist halt so. Und wenn ich über LSD spreche beispielsweise, wenn einer LSD nimmt, dann durchdringt er eine transzendentale Schwelle und dringt in die transzendentale Welt hinein und begegnet dort Geisteswesen, die sich dann ihm vorstellen. Es gibt dann auch Geistesführer, sie nennen auch ihre Namen. Der eine hieß in einem Fall Freund und führte Leute hierhin, dahin, Exkursion mit einem UFO zu einem anderen Stern, andere Wesen und so weiter. Das ist eine wirkliche Realität. Natürlich ist das Weltall bewohnt, natürlich nicht mit physischem Leben. Die Bibel spricht ja, dass unter dem Himmel Herrschaftssysteme sind. Das ist eine Tatsache, ne? Metaphysische Heilung für den Körper, Gedankenlesen, christliche Wissenschaft, Unity, Theosophie, Rosenkreuzer, Swedenborgianer, Mormonen, die Bahai, Yoga in jeglicher Form, Reinkarnation, fliegende Untertassen, Geister, Zauberei, Yoga, das heißt Sanskrit, ist Anspannung, Training, ist die praktische und wissenschaftliche Methode der Inder, durch geistige Konzentration mediale Erlebnisse hervorzurufen und übersinnliche Erfahrungen zu erlangen. Und weil sie dann solche Erfahrungen gesammelt haben, oder wenn jemand ständig Rauschgift nimmt, das muss man verstehen, und sie in die transzendentale Welt, eine transzendentale Scheinglückswelt kommen, weil der Satan sich ja verstellt als ein Engel des Lichts, sehen sie wunderbare Welten, grüne Wiesen, herrliche Seen, Palmen, Friede, Lichtgestalten. Und dann geben sie sich am Ende den goldenen Schuss, wenn man sie dann sagt, Mensch, mach doch nicht sowas, du bringst dich um. Da lachen sie darüber. Den goldenen Schuss, damit sie dann für immer da sind. Und dann wird aus dem Engel des Lichts, dann nimmt er seine Maske ab und dann sieht er die hässliche Fratze Satans und ist verführt. Aber wir müssen die Drogensüchtigen verstehen, dass sie in einer solchen Welt leben. Und wenn wir mit Drogensüchtigen zu tun haben, dann müssen wir auch die Autorität, die uns Jesus gibt, in Anspruch nehmen. Nachher werde ich noch etwas darüber sagen. Geister, Zauberei, schwarze Magie. Die Mächte der Finsternis sind auf der ganzen Erde am Werk, um Menschen zu verführen und zu vernichten, denn Satan weiß, dass seine Zeit nur noch sehr kurz ist. Falsche Propheten stehen auf und geben vor, genaue Voraussagen über die zukünftigen Ereignisse machen zu können. Nach Matthäus 24, was Jesus sagt, es werden viele falsche Propheten aufstehen und werden viele verführen. Und wenn ein falscher Prophet aufsteht, dann wird viele verführen, das sagt Jesus. Also wird es auch so sein. Falsche Propheten stehen auf und geben vor, genaue Voraussagen über die zukünftigen Ereignisse machen zu können. Verführerische Geister, die falsche Verkündiger oder Schriftsteller für ihre Zwecke benutzen, leiten die Leichtgläubigen durch ihre ausgeklügelten Lehren in den religiösen Irrtum. Ich nenne auch hier Verwendung der Hypnose durch Psychiater, auch durch Ärzte, auch durch Zahnärzte. Erlauben Sie niemals, dass ein Zahnarzt Sie mit Hypnose behandelt. Dies alles sind klare Beweise für den Erfolg von Satans teuflischem Plan, Zugang zum Geist des Menschen zu gewinnen. Dies ist nämlich die notwendige Vorstufe für seine in der Endzeit beabsichtigte Invasion der Menschheit, die ein solch unvorstellbares Ausmaß annehmen wird, dass sie mit nichts in der Vergangenheit verglichen werden kann. Ich nenne nur aus Offenbarung 12, Vers 9, da steht wörtlich geschrieben, sagt Jesus, Satan verführt den ganzen Erdkreis. Seine schreckliche Wahrheit, die Jesus selbst ausgesprochen hat, der den ganzen Erdkreis verführt. Ich hoffe und wünsche und sehne mich danach, dass große Erweckungen kommen. Ich sehe aber zunehmend einen Abfall, zunehmend eine große Dämonisierung von den kleinsten Kindern an. Oft werden Schulfilme gezeigt, die okkult sind und ihr Kind von christlichen Eltern, kommt okkult belastet nach Hause. Eigentlich müssten die Christen aufstehen und sagen, Schluss damit, wir bauen unsere christlichen Schulen und holen unsere christliche Lehre. Schluss damit. In Kanada, ich bin jedes Jahr im Sommer in Kanada, wir haben da eine Mission. Und Gott ist so wunderbar. Wir haben da so ein Cottage und das vermieten wir an Christen. Und ich selbst habe dort auch, wir an einem See, wir fahren durch einen kleinen Ort. Ich sehe linker Hand eine Kirche, das war 1999 im Juli. Spricht der Heilige Geist zu mir, ich möchte, dass du morgen mit deiner Frau und dem Ehepaar von der Mission dort in die Kirche gehst. Sag aber dem Hall, unserem Leiter, er soll dich anmelden. Also ging ich dorthin, war angemeldet, ich durfte ein Zeugnis geben, man hat auch eine Spende gesammelt. Und im August hatten wir die Tagung des internationalen Komitees dort in diesem Cottage, dieses einfache Sommerhäuschen. Und da sprach der Herr zu mir abermals, ich gehe hin zu dem Seniorpastor und sag ihm, gib ihm die Idee vom Herrn, wir sollen dort eine Missionsveranstaltung machen, ein Missionsfest. Ich habe denen das gesagt, das ist auch nicht toll. Also auf solchen Gedanken sind wir noch gar nicht gekommen. Seit 1999 ist das jetzt eine feste Einrichtung, dass dort ein Missionsfest einmal im Jahr durchgeführt wird. Und da kommen auch Auswärtige. Anschließend gibt es Barbecue, deutsche Würstchen und so weiter, Sauerkraut. Und ist fantastisch. Wie schön ist das doch, wenn Gott spricht und man hört es und man tut es. Wenn der Herr anfängt zu reden, und wir sind noch nicht ganz in die dritte Reifestufe hineingekommen, dann freuen wir uns, dass Jesus gesprochen hat, sagen, Halleluja, Jesus hat zu mir gesprochen. Und vergessen, dass wir auch das tun müssen, was er gesagt hat. Und das ging mir auch früher so. Und der Herr sagte zum Herrn, du freust dich so sehr und erzählst, was ich dir gesagt habe, den anderen, und die freuen sich alle. Du musst es aber auch tun. Habe ich vergessen. Ne? Also das ist das ein Kind vergisst dann halt. Ne? Man muss ein Kind ermahnen, hör mal jetzt, aber schön und gut, du bist ja lieb, komm, ich streichel dich auch. Der Papa kauft auch was, aber jetzt musst du das und das jetzt tun, okay? Das ist jetzt, ach ja, und dann ist das Kind gehorsam. So müssen wir erzogen werden, auch durch den lieben Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Aber hier diese schreckliche Wahrheit, der den Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Wir hören von psychischen Selbstverbesserungen, kosmischer Kraft, die schöpferische Intelligenz des Universums, ASW, Organisationen wie die innere Friedensbewegung, deren ausgesprochenes Ziel es ist, dem Menschen zu helfen, die Kräfte des ASW zu entwickeln, bieten ein Ausbildungsprogramm für leitende Angestellte und Beamte in der Industrie, Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft an, das unter Nutzbarmachung der ASW dazu beitragen soll, das Selbstverständnis von Direktoren und höheren Beamten und auch höheren Angestellten zu entwickeln und sie zu befähigen, schlummernde Begabungen in ihren Angestellten zu erkennen und zu fördern. In fast jedem modernen Unternehmen heute werden solche Seminare angeboten, satanische, okkulte Art. Die ganze intelligente Führung der Wirtschaft, vielleicht auch Politik, ist verdorben. Vielleicht unwiederbringbar. Möge Gott da noch Gnade geben. Die Entmythologisierung, die auch bei uns stattgefunden hat, an religiösen Schulen und theologischen Fakultäten hat sein Ihriges getan, weil die Herren Theologen, die keine Christen waren, nicht glauben konnten, dass Gott Wunder tun kann. Sagt, das sind Fabeln, also muss das rausgenommen werden. Ne? Satan wirkt auch oft auf raffinierte Weise, zum Beispiel unter der Verkleidung moderner Gelehrsamkeit oder durch widerbiblische Gruppen und Kulte. Theologen und religiöse Führer zeigen zurzeit ebenfalls ein wachsendes Interesse für okkulte Literatur. Jetzt komme ich... Ich habe gesagt zwei Teile, aber jetzt kommt ein Frageteil, bis ich dann zu einem Lösungsmodell komme. Ich stelle jetzt wichtige Fragen. Gab es je in deinem Leben einen okkulten Kontakt? Ich habe es hier in Sie-Form geschrieben, ich werde jetzt also vom Du zu Ihnen und Ihr kommen, okay? So, gab es je einen okkulten Kontakt in Ihrem persönlichen Leben oder in Ihrer Familiengeschichte? Wissen Sie, was die Bibel über solch eine Verbindung zu sagen hat? Sind Sie sich im Klaren darüber, dass Gott jegliche Teilnahme an okkulten Praktiken ohne Einschränkung verurteilt? Sind Sie sorgfältig mit den folgenden Fragen? Denn sie könnten wohl die Tür zur Befreiung von okkulten Belastungen und satanischer Abhängigkeit sein, wenn sie je an den erwähnten Dingen teilnahmen oder sie selbst praktizierten. Haben Sie je eine Wahrsagerin besucht, die Ihnen unter Benutzung von Karten, Kaffeesatz, Handlinienlesen oder Ähnlichem etwas voraussagte? Lesen oder befolgen Sie das Horoskop? Sind Sie je hypnotisiert worden oder übten Sie Selbsthypnose bzw. Yoga? Ließen Sie sich eine sogenannte Lebens- oder Reinkarnationsauslegung machen? Befragten Sie je ein Ouija-Brett, Karten, eine Kristallkugel oder so etwas, ganz gleich, ob aus Spaß, aus Neugierde oder aus Ernst? Haben Sie Spiele okkulter Natur wie ASW, Telepathie, Kabbalah und so weiter mitgemacht? Suchten Sie einmal bei einem Medium um Rat? Gingen Sie selbst oder brachten Ihre Eltern Sie als Kind zu einem Heiler, der Sie durch magische Beschwörung oder Zaubersprüche zu heilen versuchte, wie Sie zur Entfernung von Warzen bei Verbrennungen oder in sonstigen Krankheitsfällen angewendet werden? Ließen Sie sich von einem Spiritualisten, einem christlichen Wissenschaftler oder sonst jemand behandeln, der spirituelle, psychische oder metaphysische Heilung praktiziert oder ein Pendel, einen Trancezustand oder andere okkulte Mittel zur Diagnose der Krankheit verwendet hat? Wollten Sie je einen verlorenen Gegenstand oder eine vermisste Person wiederfinden, indem Sie jemand mit psychischen, hellseherischen oder psychometrischen Kräften befragten? Haben Sie je irgendeine Art magischer Beschwörung oder ein Zauberritual angewendet? Nahmen Sie je an Seancen teil, bei denen Tischrücken, Levitation stattfand? Haben Sie je ein Amulett, einen Talisman oder einen Anhänger als Glücksbringer oder zum Schutz erhalten oder selbst getragen? Haben Sie je selbst oder hat jemand in Ihrem Auftrag mit einer Route, also Wünschelrute, oder einem Pendel nach Wasser oder schädigenden Erdstrahlen gesucht? Lesen oder besitzen Sie okkulte oder spiritualistische Literatur, zum Beispiel Bücher über Astrologie, Traumdeutung, Metaphysik, Selbstverwirklichung, selbst das ist okkult, Wahrsagen, Magie, ASW, das heißt außersinnliche Wahrnehmung, Hellsehen, psychische Phänomene oder Schriften widerbiblischer Gruppen, insbesondere das teuflische sogenannte 6. und 7. Buch Mose. Da möchte ich noch kurz erläutern, das 6. oder 7. Buch Mose hat mit dem Verfasser der 5 Bücher Moses nichts zu tun, sondern enthält eine Sammlung Zaubersprüche, die im Jahre 1522 aufgefunden worden sein soll. Eine Neuerscheinung dieser Bücher wird unter der Beschreibung angekündigt. Das Geheimnis aller Geheimnisse, das ist Moses magischer Geisterkunst. Auch das ist okkult. Experimentierten Sie mit Telepathie? Nahmen Sie die psychedelische Droge LSD ein? Besitzen Sie okkulte oder heidnisch-religiöse Gegenstände, Reliquien, die vielleicht in heidnischen Tempeln oder bei religiösen Riten verwendet wurden oder die man im Zusammenhang mit Zauberei, Magie, Wahrsagen oder Spiritualismus benutzt? Besuchten Sie irgendwann Zusammenkünfte von Rosenkreuzern, Spiritualisten, Mormonen, christlichen Wissenschaftlern, der Unity-Bewegung, der Baha'i, Theosophen oder der neuen Organisation wie Innere Friedensbewegung, Gesellschaft für geistliche Grenzgebiete, Gesellschaft für Forschung und Erleuchtung und andere Gruppen mit okkulter Natur? Ließen Sie Ihre Handschrift analysieren? Praktizierten Sie Mentalsuggestion? Wollten Sie durch Zaubersprüche einen Bann legen oder suchten Sie psychische Erfahrungen? Wussten Sie, dass sowohl die aktive Ausübung dieser Praktiken als auch die passive Teilnahme daran durch Gott in der Bibel verurteilt werden? War Ihnen bekannt, dass Wahrsagen, Magie, widerbiblische Gruppen und Kulte sowie Spiritismus in all seinen Formen ein Gräuel vor Gott sind und unter seinem Fluch stehen? Ist Ihnen klar, dass jeder, der einmal eine Art des eben genannten Okkultismus ausgeübt oder daran teilgenommen hat, ob wissend oder unwissend, die Tür für die Einflussnahme und Unterdrückung durch die Mächte der Finsternis öffnete? Die Beschäftigung mit dem Okkulten bricht das erste Gebot und ruft Gottes Fluch hervor. Die Bibel zeigt, dass Gott eifrig darüber wacht, dass sein Volk ihm allein dient und nicht andere Mächte um Hilfe anruft. Wer sich dagegen vergeht, kommt samt seiner Nachkommenschaft unter den Fluch Gottes. Deshalb schreibt Gott im ersten Gebot vor, wörtlich, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der daheim sucht, der Väter Missetat an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied. Bitten die Wahrsager im Namen Jesu um das verborgene Wissen, das sie weitergeben? Erteilt das Oja-Brett Auskunft von Gott durch Jesus Christus? Es wurden Experimente gemacht. Einige, die es einmal danach fragten, woher es seine Auskunft habe, waren sehr überrascht, als sie zur Antwort bekamen, vom Gott der Hölle, vom Teufel oder vom Satan. So antworteten die Geister auf Befragung. wussten sie, dass sie Dämonen zugegeben haben, dass Satan der Ursprung der Kraft des Hypnotiseurs ist. Woher kommt die Kraft, die Tische vom Boden hochhebt, Gegenstände aus dem Nichts auftauchen und Möbel im Zimmer umherschweben lässt, durch die Geisteswesen erscheinen und Stimmen, angeblich von Toten, sprechen? Was ist die seltsame Kraft, die den Bleistift beim automatischen Schreiben bewegt oder die Rute in der Hand des Rutengängers biegt? Ist sie von Gott? Warum geschieht es dann nicht in dem Namen Jesu Christi? Es war ein Rutengänger aus Rheinland-Pfalz, der hat vielen Leuten zu Brunnenbohrenstellen verholfen durch Rutengänger, und das funktionierte perfekt. Als er Christ wurde, hat er das dann im Namen Jesus probiert und es funktionierte nicht. Da ging er überall hin und hat sich entschuldigt. Hat gesagt, verzeiht mir bitte, das war ein okkulter Akt. Aber ich bin jetzt Christ geworden und im Namen Jesu funktioniert das nicht. Das ist okkult, vergebt mir bitte. Die Leute waren trotzdem froh, dass sie ihren Brunnen hatten. Ne? Naja. Ich möchte kurz über Kennzeichen für okkulte Belastung und Behaftung sprechen. Wir müssen zwischen allgemeiner Belastung und okkulter Belastung bzw. Behaftung unterscheiden. Wo häufig nicht zwischen okkulter Behaftung und allgemeiner, aus anderen Gründen entstandener Belastung unterschieden wurde, konnten viele, für deren Lösung gebetet wurde, nicht frei werden oder nicht frei bleiben. Alle, die mit dem Okkultismus verstrickt wurden, haben dadurch den Dämonen eine Eingangstür geöffnet, die sie selbst durch die richtigen Glaubensschritte wieder schließen müssen. Allgemeine Belastungen auf körperlichem, seelischem, geistigem oder geistigem Gebiet können verschiedene Gründe haben und zum Beispiel von traumatischen Erlebnissen, bestimmten Sünden und Schwächen wie Groll, Hass, Stolz und Furcht oder schweren Krisen und Krankheiten herrühren. Okkulte Belastungen dagegen entstehen immer dann, wenn jemand in Berührung mit irgendeiner Form des Wahrsagens, magischen Praktiken, Spiritismus oder falschen religiösen Kulten kommt. Es spielt dabei keine Rolle, ob die betreffende Person selber Okkultaktivist oder nur passiver Teilnehmer, überzeugter Anhänger des Okkultismus oder nur uneingeweihter Behandlungsobjekt ist. Außerdem besteht die Möglichkeit, wie sich dies in der Praxis immer wieder herausstellte, dass einzelne Menschen okkult bedrückt oder behaftet sind, obwohl sie selbst nie mit dem Okkultismus in Berührung kamen. Das ist eine traurige Tatsache. Die biblische Grundlage für diese Tatsache ist der von Gott angedrohte Fluch, der die Nachkommen derer bis in die dritte und vierte Generation väterlich und mütterlicherseits trifft, die Gottes Gebot in dieser Hinsicht verletzt haben, indem sie andere Götter, dämonische Geister und Mächte durch ihre Verbindung mit dem Okkultismus anrufen, durchbrechen sie die von Gott gesetzten Schranken. Wie schwerwiegend die Sünde okkulter Betätigung ist, wird an dem Ausmaß der Folgen deutlich sichtbar. Nicht nur die dem Okkultismus ergebene Person gerät in dämonische Versklavung, sondern vielfach also auch ihre Kinder und die Enkelkinder. Aus der Heiligen Schrift, wir können als Vergleich Bibelstelle 5. Mose 18, 20 bis 12. 5. Mose 18, Verse 10 bis 12, Entschuldigung. Aus der Heiligen Schrift und auch aus der praktischen Erfahrung wird deutlich, dass die Dämonen ihre Opfer auf verschiedene Weise tyrannisieren. Es gibt zum Beispiel blinde, taube, epileptische, betrügerische und lügende Geister. Dämonen des Stolzes, der Intelligenz. Intelligenz, interessant, ne? Da wacht ein Talent auf. Ich habe das schon mal, glaube ich, hier gesagt. Ich war in Portugal. Ein Mann aus Angola und Mosambik, der sprach fließend Französisch und hat dann während der Seelsorge zugegeben, die habe ich einfach bekommen, die Gabe. Die war da. Da mussten wir auch den französisch sprechenden Geist austreiben und er hat noch Vokabular behalten, aber der Sprachschatz war auf einen Schlag zu 80% weg, ne, weil es ein Dämon war, der aus dem sprach. Fließend Französisch. Ne? Intelligenz, der Begierde, der Krankheit, der geistigen Umnachtung, des Selbstmordes, der Furcht, der Teilnahmslosigkeit, viele sind einfach so teilnahmslos, apathisch, ne? Der Homosexualität, des Masochismus, der Sadismus, des Zorns, der Zwietracht, des Streites, des Hasses, des Grolls, der Niedergeschlagenheit, der Dickköpfigkeit, manche sind richtig dickköpfig, ne? Des Missverstehens, der Schwätzerei, der Unanständigkeit und vieles andere mehr. Die dämonischen Bedrückungen können subjektiv sein und sich als eine direkte Schädigung des Körpers, der Seele oder des Geistes, befleckert nicht den Geist, bei den betroffenen Menschen zeigen. Die okkulte Belastung kann aber auch objektiv sein. Das ist der Fall, wenn das Opfer zum Beispiel von dämonischen Erscheinungen oder Stimmen geplagt und durch böse Geister belästigt und zu Uneinigkeit und Streit gereizt wird. In manchen Ehen und Familien ist jeden Tag Streit. Das ist dann natürlich ein Dämon. Diese Belästigungen. Ich hatte mal eine junge Frau verheiratet mit zwei Kindern in der Seelsorge, die sagt, das Schlimmste ist, dass ich 2 Jahre lang nur auf der linken Seite schlafen kann, weil rechts immer ein Dämon steht, nachts an meinem Bett. Das ist eine Quälerei, ist das. Das ist schlimm. Dazu zählen auch die parapsychologischen Phänomene. Diese Dämonen sind eindeutig Persönlichkeiten und können nicht als bloße Gewohnheiten, Krankheiten, psychologischer Zustände oder Geistesverfassungen abgetan werden, damit wir die ganze Breite der dämonischen Aktivität erkennen und damit wir auch eine entsprechende Antwort siegreich geben können. Die grundlegende Absicht dieser körperlosen Wesen ist es, Menschen zu unterdrücken oder völlig in Besitz zu nehmen. Sie suchen sich dazu immer die Personen aus, die ihren Eigenschaften oder Begierden entsprechen, damit sie sich sozusagen hinter deren Charakterzügen, Gewohnheiten und Schwächen verstecken können, um auf diese Weise nicht entdeckt zu werden. Dazu gilt auch beispielsweise die überzogene Potenz der Sexualität, dass sich manche brüsten oder so, ne? Hundertprozentig dämonisch. Eine Person, die sich zum Beispiel der sexuellen Freiheit und Ausschweifung hingibt, öffnet dadurch die Tür für einen dämonischen Geist der Lust. Derselbe bringt das Leben seines Opfers unter seine Kontrolle, indem er Begierden entfesselt, die zwar einerseits denen der betroffenen Person entsprechen, doch andererseits derselben an Häufigkeit, Stärke und Verwerflichkeit weit übertreffen. Dasselbe trifft auf Menschen zu, die ihre heftigen Wutausbrüche nicht unter Kontrolle bringen können oder deren Leben von Stolz, Eifersucht, Hass, Depressionen, Fresssucht, Drogenabhängigkeit oder anderen Schwächen des Charakters, des Geistes oder des Körpers beherrscht wird. Die dämonischen Geister suchen sich immer diejenigen aus, deren Aufmachung, Charakter, Temperament und Begierden sowie moralische, geistige oder körperliche Schwächen am meisten Ähnlichkeit mit ihnen selbst haben. Sie vergraben sich geradezu in der Struktur eines Menschen und identifizieren sich mit der Persönlichkeit des Opfers so weit wie irgend möglich. Und deswegen sagen wir manchmal in einer Familie, ja, der Emil ist halt so. Oder der ist immer, den kann man nicht ertragen, ist halt so. Oder die Erna, die schimpft immer. Oder die ist immer so kritisch und hoffentlich gehen die 3 Stunden Geburtstagsfeier um. Die ist halt so, so ist man. Alles, was nicht normal ist, könnte man sagen, es ist verdächtig. So ist das halt. Wie schön ist es, wenn man frei ist und in Christus ist. Es ist verständlich, dass ein Laie deshalb die Tatsache des dämonischen Wirkens so schwer feststellen kann. Auch Ärzte, Psychologen und Psychiater bemühen sich weitgehend, die eigentliche Ursache dieser Bedrückung und Behaftung zu ignorieren. Sie schreiben die Auswirkungen lieber solchen Krankheiten wie Epilepsie, Krebs, Blindheit und Taubheit zu und schieben die Ursache auf eine abnorme Persönlichkeitsstruktur, auf Verhaltungsprobleme, Verhaltensprobleme und auf funktionelle oder organische Störungen, psychosomatische Störungen heißt es. Das hat häufig zur Folge, dass die Gegenwart und das Wirken dämonischer Geister in ihren Opfern oft mit folgenden Ausdrücken beschrieben werden von den Ärzten. Komplexe, Halluzinationen, Melancholie, Depressionen, Delirium, Schizophrenie, Manie, Geisteskrankheit, Psychosen, Neurosen, Zwangshandlungen, Gewohnheiten, Triebe, Täuschungen, Rausch, Giftsucht und so weiter. Gewiss, diese Ausdrücke sind in vielen Fällen nicht völlig ungerechtfertigt, aber sie sind oft unzureichend, weil sie in ihrer Analyse nicht tief genug gehen. Sie lassen die Tatsache nicht erkennen, dass die auftauchenden Zustände und Phänomene im Leben des Betroffenen vielfach auf die Wirksamkeit der Mächte der Finsternis zurückzuführen sind. Ich habe das ja gestern erzählt, ich war ja in Israel. Dieser 9-jährige Junge, den man zu mir brachte, mit einer Bitte aus Bulgarien. Und dieser Junge, der wurde von 10 Dämonen geplagt, auch von einem Geist der Epilepsie. Und was alles die Ärzte so diagnostizieren, ne? ein fehlerhaftes Gen in dem Chromosomen des Jungen. Und dadurch ist er immer unruhig und konnte nicht sitzen bleiben, nicht ein paar Sekunden, war nicht möglich. Ne? Und jetzt ist er frei. Einfach, wie schön wäre es doch, wenn alle Ärzte Gottes Kinder wären. Körperliche Belastung. Ich will nur mal ein Beispiel geben von Abnormitäten der Sprache und des Benehmens. Die belastete Person wird häufig eine oder mehrere der folgenden Symptome in auffälliger Weise an den Tag legen. Unnormale Geschwätzigkeit, unangenehme Lautstärke der Stimme, hysterisches Lachen, dauernde Unruhe oder Unsicherheit, Albernheit, Leichtsinn, ungewöhnlich dummes Reden und Benehmen, Unausgeglichenheit der Bewegungen, also gestörte Motorik, Reden mit sich selbst oder dauerndes Murmeln, Zusammenhanglosigkeit der Sprache und der Gedanken, zwangsmäßiges Schreien oder Kreischen bei Herausforderung, Fehlen oder übermäßiges Vorhandensein gewisser Reflexe, ungewöhnlich steife, kerzengerade oder verkrampfte Körperhaltung oder aber gerade der gegenteilige Zustand lethargischer, kraftloser Schlaffheit, tiefes Seufzen als Zeichen der Hoffnungslosigkeit oder des Selbstmitleids, ängstliches Vermeiden, öffentliche Kritik, seltsame Überspanntheit der Sprache mit störenden Wiederholungen. Das Gesicht solcher Menschen ist oft auffällig verzerrt durch Furcht, chronischen Zweifel, Unglauben, Besorgnis oder hartnäckige chronische Krankheiten oder Schmerzen, die weder durch ärztliche Behandlung noch auf ärztliches Gebet hin verschwinden, sondern sich immer weiter hinschleppen können eine okkulte Belastung anzeigen. Nicht immer, ihr Lieben, nicht immer können. Wenn in solch einem Fall tatsächlich eine derartige Bindung vorliegt, wird der Kranke meist erst dann davon befreit, wenn diese Belastung vorher beseitigt wurde. Gebet, und das ist sehr wichtig, Gebet um Heilung allein ist dann ungenügend. Ich habe das immer wieder erlebt. Als Seelsorger sieht man anders als was ein Evangelist macht. Also wenn Kranke nach vorne kommen, der Evangelist legt ihnen die Hände auf und auch der Geist Gottes wirkt und die Leute haben eine momentane Erleichterung, manchmal einen Tag, zwei, drei Tage, aber die Ursache, die falsche platzierte Persönlichkeit geht nicht, also bleibt das Symptom erhalten, leider. Ich komme jetzt zum Schluss. Und bitte auch um, trotzdem, dass ihr schon viel gehört habt, um Aufmerksamkeit, weil das jetzt ein sehr wichtiger Punkt ist, den wir selbst praktisch anwenden können in unserem Leben. Erstens an uns selbst, zweitens auch an andere. Und ich ermutige euch einfach, das Erbe anzutreten. Das heißt ja nicht umsonst, macht eure Erwählung und Berufung fest. Bei Jesus festmachen. Ich bin erwählt, ich mache es fest. Ich bin berufen, ich mache es fest. Ich trete das Erbe an. Ich will jetzt in den Riss treten. Ich bitte dich, Herr, gebrauche mich. Und dann kannst du auch mit 2 oder 3 Geschwistern zusammenkommen und anderen dienen. Der Herr gibt dir zuerst leichtere Aufträge, später wird er dir dann auch die schweren Fälle geben. Lossprechung von Satan. Nun muss ein direkter Befehl an den Widersacher selbst erteilt werden. Das ist also sehr wichtig. Folgende Schritte sind in der Seelsorge bei belasteten Menschen wichtig. Menschen können sich selbst lösen, wenn sie einen starken Glauben haben, wenn sie ihr Erbe kennen und die Autorität kennen, in dem Namen des Herrn Jesus Christus zu handeln. Aber wenn sie geschwächt sind, brauchen sie Hilfe. Das heißt, einen reifen Christen oder 2 reife Christen oder auch einen Seelsorger. Und der erste Fall ist der, dass man diese Person so weit bringt, dass sie ihr Fehlverhalten aufschreibt. Man darf nie etwas Oberflächliches machen auf diesem Gebiet. Man muss sehr sorgfältig arbeiten. Das heißt, also man muss den Leuten die Möglichkeit geben, ihr Leben aufzuschreiben. Gab es traumatische Erlebnisse als Kind? Bin ich verletzt worden? Bin ich sexuell missbraucht worden? Bin ich von Autoritätspersonen wie Eltern, Onkel, Tante, Nachbarn und so weiter zu einem Wunderheiler gebracht worden, ungewollt als Kind? Hat man mir aus der Hand gelesen, ungewollt, als ich über die Kirmes ging, von einer Zigeunerin? All diese Dinge müssen notiert werden. Und wenn das geschehen ist, muss diese Person den reifen Christen oder dem Seelsorger das Beten vortragen. Er muss also Buße tun, muss sagen, Jesus, ich habe folgende Vergehungen gemacht. Und dann liest er ab, ich bringe es vor dein heiliges Angesicht. Ich habe das gemacht, das. Und da zählt man alles auf. Manche sagen zu mir in der Seelsorge, ach, das brauche ich nicht, ich habe das ja schon bekannt. Beispielsweise bei Ehebrüchen. In der Seelsorge genieren sich manchmal Menschen, die Ehebrüche zu bekennen. Aber Sünde ist Sünde und bleibt Sünde und ein Seelsorger steht sowieso unter Schweigepflicht. Und ich rate dringendst, wenn sich jemand dir öffnet, sag das ja nicht, auch nicht deiner besten Freundin. Behalte es für dich, denn das ist vergeben durch das Blut Jesu, sonst machst du Gott zum Feind und das ist fatal. Bei Ehebruch beispielsweise reicht das nicht aus, ich habe das schon bekannt. Sondern man muss auch bei Ehebruch, manchmal liegen auch 20 Ehebruchfälle vor, manchmal sogar noch mehr. Dann hilft dir der Heilige Geist, er redet ja zu dir. Aber in jedem Fall muss man die Person, mit der Ehebruch gemacht worden ist, den Namen, wenigstens den Vornamen und den Zeitpunkt nennen können. Das ist manchmal erlebe ich auch Frauen, die noch bevor sie Christ wurden, im Urlaub mit 5 oder 10 Männern auf Mallorca geschlafen haben, ja? So, und die kennen sie den Namen nicht. Das ist eine, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich hab's mal schon gelesen. Sie kennen den Namen nicht, dann muss man sagen, Herr Jesus, vergib mir, dass ich mit der Person, die so und so aussah, deren Namen ich nicht kenne, auf Mallorca, dann und da, in dem Hotel, Ehebruch gemacht habe und wenn man nicht verheiratet war, gehurt habe. Vergib es mir bitte, reinige mich mit deinem Blut und dann ist sehr wichtig und daher reicht ein einfaches Bekennen nicht aus. Das gilt übrigens für alle okkulten, spiritistischen, andere Sünden, die ich genannt hatte. Und dann muss man sich von der Person lossagen. Und ich sage mich jetzt los von dir, du Mann, mit der ich intim war und so weiter und so weiter und spreche eine Scheidung aus. Und das Dritte ist dann, das muss dann von der betreffenden Person kommen. Der Seelsorger ist nur ein Helfer. Ich sage mich los von allen Dämonen, die durch diese Person, durch den Geschlechtsverkehr in mich hineingekommen sind, los in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Und dann erst, wenn das geschehen ist, kommt der Seelsorger und mit Handauflegen gebietet den Dämonen, spricht die Scheidung aus von dieser Person, dass auch keine seelische Bindung mehr bleibt, dass man seelisch gesundet, Denn diese Person, die kann ja ein sexuelles Verlangen ab und zu durch Erinnerung an die haben. Und du wirst seelisch belästigt und in deiner Gedankenwelt plötzlich taucht diese Person wieder auf. Du bekommst unreine Gedanken. So arbeitet dir so verdeckt und hinterhältig die Dämonie. Damit das zum Stillstand kommt, muss die seelische Trennung und auch die physische Trennung, Scheidung vorgenommen werden. Und dann sagt man sich los von allen den Dämonen, die durch diese Person in dich hineingekommen sind. Los, in dem Namen des Herrn. Und der Seelsorger gebietet dann allen Dämonen, die dann rauszugehen haben, und sie müssen gehen, in der Autorität des Namens Jesus Christus. Ich rate auch immer, den Namen Jesu Christi auszusprechen, weil ja viele Menschen auch den Namen Jesus tragen, gerade in der katholischen Hemisphäre, Südamerika und so weiter, ja. Denn das ist der Christus, der Messias. Und deswegen dauert manchmal ein Seelsorgefall etwas lange. Wenn eine Person mit 30 Mal Hurerei oder Ehebruch gemacht hat, dann muss man das 30 Mal sorgfältigst durchziehen. Konkret, das ist fast ermüdend, aber es nützt nichts. Und wenn dann Restbestände da sind, dass sich die Person nicht erinnern kann, wird der Heilige Geist dir dann sagen, was du dann zu sagen, was du zu tun hast. Und dann gebietest du allen anderen unsauberen Geistern der Perversion, des Okkultismus, des Spiritismus und so weiter. Du weißt ja nicht, was für Sünden die Person gemacht hat. Ob sie im Okkultismus, Spiritismus, so war da vielleicht sogar ein Satanist gewesen. Das ist fatal. Deswegen muss man genau gelöst werden. Und deswegen muss der Seelsorger sehr sorgfältig und genau arbeiten. Und deswegen tut es mir leid, wenn Leute zu mir kommen in diesen Tagen und sagen, kannst du nicht mit mir beten? Schwester Heidi Matutis hat gestern gesagt, ich bin ausgebucht. Ich habe also 13 Seelsorgefälle. Wenn ich pro Fall etwa 2 Stunden einräume, vielleicht noch 5 Minuten, 10 Minuten Pause, dann arbeite ich an 6 Personen 12 Stunden. Und ich werde auch gleich noch über Mechanismen sprechen, wie man sich schützen kann, dass die Dämonen nicht wiederkommen, weil das wichtig ist. Also, Lossprechung von Satan. Nun muss ein direkter Befehl an den Widersacher selbst erteilt werden. Ein Gebet oder eine Bitte reichen nicht aus. Die Person, die Befreiung braucht oder sucht, muss dabei dem Satan gebieten, im Namen Jesu zu weichen. Niemand anderes kann dies für die belastete oder behaftete Person tun. Der Feind wird nur dem Befehl der Person folgen, die ihm einst Einlass gewährte. Dies ist ein weiter Grund, warum okkult belastete oder behaftete Menschen nicht oder nicht für immer frei wurden, obwohl andere ernsthaft um ihre Befreiung beteten. Ich glaube, das ist gut verstanden worden. Das ist sehr wichtig. Deswegen sucht bitte nicht jetzt die alleinige Hilfe bei dem Seelsorger. Der Seelsorger ist nur dazu da, die richtigen Anordnungen nach der Schrift zu geben, damit die Dämonie sich nicht verstecken kann. Auch in jedem Seelsorgerfall ist das typisch, dass sich ein Dämönchen, sage ich mal, so ein kleiner, verstecken will. Und du darfst die Seelsorger nicht beenden. Du musst sagen, Herr, ist da noch was? Gibt's doch irgendwelche Dinge. Und dann zeigt der Herr, er redet oder er zeigt dir das, dass doch nicht alles in Ordnung ist. Ich habe da schon Sachen erlebt, da war ich baff gewesen. Ne? Ich habe gedacht, nach 3 Stunden in einem Fall in Kanada war der Seelsorgerfall zu Ende. In einer Gemeinde, in der gelehrt wird, dass Christen nicht belastet werden können, kam diese Frau, die ja keine Hilfe bekommen hat, dann zu mir. Und ich war dann fast fertig nach 3 Stunden und sagte ich, Herr, soll ich es jetzt mit Öl salben, dass sie deinen Geist empfängt? Sagte er, ja, mach das. Habe ich sie mit Öl gesalbt und danach sind nochmal 8 führende Dämonen ausgefahren. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich bin ja nur ein Mensch. Ich bin ja auf die Führung und Weisung des Heiligen Geistes angewiesen. Das ist nämlich, und deswegen ist es so wichtig, dass wir aus der Unmündigkeit in die Mündigkeit hineinkommen und Reife bekommen. Egal, ob du belastet warst oder noch bist, der Herr vergibt dir und macht dich frei. Und das ist sogar, nee, das darf ich nicht sagen. Aber sollte es so sein, dass du belastet bist, ich selbst war auch belastet gewesen, auch schon als Seelsorger, auch durch die Blutslinie, weil ein Fluch auf mir gelastet hatte und ich in Polen als Kind verführt worden bin, weil meine Mutter in russischer Gefangenschaft war zum Pendeln. Also habe ich gependelt und war Seelsorger und war nicht ganz frei und habe das dann erst 1985 erlebt, dass ich ganz frei geworden bin. Satan beansprucht in diesem Fall das Zutrittsrecht zu der Person, die ihn durch die Beschäftigung mit okkulten Praktiken sozusagen eingeladen hat. Er hat also ein juristisches, legitimes Wohnrecht, einige gewisse Mächte der Finsternis. Er wird diesen Menschen nicht eher verlassen, bis dieser sich durch eine Willenshandlung von ihm losspricht und ihm gebietet zu weichen. An diesem Punkt könnte die belastete Person zum Beispiel sagen, Satan, ich spreche mich hiermit von dir und deinem Wirken in meinem Leben los. Ich gebiete dir im Namen Jesu zu weichen und mich nicht mehr zu beunruhigen. Ich verbiete dir für immer den Zutritt. Und dann kann die Person sich an die Dämonen wenden. Ich habe mit der Ehebruch gemacht, ich habe gestohlen, ich habe das gemacht, ich habe gelogen, alles das dem Geist der Lüge konkret widerstehen und sagen, weiche von mir. Ein anderer Punkt, Austreibung der Finsternismächte. Gewiss kann sich jemand im Glauben selbst von okkulten Bindungen und Belastungen befreien, indem er vor Gott ein Bekenntnis seiner okkulten Sünden ablegt, sich von Satan losspricht und ihm zu weichen befiehlt. Wenn der Glaube der belasteten Person schwach und die satanische Bindung stark ist, sollte jedoch ein bewährter Gläubiger diese oder Seelsorger diese Mächte der Finsternis austreiben, was ich eben schon deutlich gesagt hatte. Es besteht also die Möglichkeit, dass die dämonischen Mächte einen so festen Halt haben oder der Glaube der belasteten Person so klein ist, dass er nicht ohne Gebetshilfe anderer zur Befreiung durchbrechen kann. In diesem Fall sollte man nicht zögern, reife Christen mit einem teilnahmsvollen Verständnis für okkulte Bindungen zu Hilfe heranziehen. Gewöhnlich spürt die belastete Person nach dem Befehl an Satan und an die Dämonen, in Jesu Namen zu weichen, ganz genau, dass die Lösung eingetreten ist. Man muss sich das auch leichter machen. Ich mache das so, ich binde jedes Mal den Satan und auch den Starken und alle Dämonen im Namen Jesu und verbiete ihnen jegliche Aktivität während der Seelsorge und entmachte förmlich den Satan mit der Autorität. Und der Satan muss schweigen, vor allen Dingen auch die Machtstrukturen unter dem Himmel, die ja die kleineren Dämonen in der Person befehligen, haben kein Zugangsrecht mehr. Sie können nicht aktiv sein, sie sind gebunden. Ich binde, sie sind inaktiv. Ich habe das häufig auch erlebt, indem ich Bindung ausgesprochen hatte, dass Leute plötzlich so waren. Sie waren und konnten sich nicht bewegen, ne? Manifestierte Bindung. Besonders dann, wenn die Machtstruktur der Dämonie nicht im seelischen Bereich behaftet ist, sondern im körperlichen Bereich. Jetzt spreche ich, bin gleich fertig, die Verantwortung der Befreiten, damit es keine Rückfälle gibt. Und das ist das Bedauerliche. Wenn ich jemanden in der Seelsorge hatte und ich ermahne ihn, dann vergisst die Person die Ermahnung, sie freut sich der Freiheit. Und der Feind in seiner Tücke manipuliert die Leute nach kurzer Zeit, dass sie in ihr falsches Seelenmuster wieder zurückfallen. Und so kann es sein, dass Leute neu besetzt werden. Vor allen Dingen bei sensiblen Müttern, Großmüttern, wenn da was bei den eigenen Kindern und Enkelkindern schief geht, mit Traurigkeit, Entmutigung, mit Angst, mit Sorge, fangen die dann an zu weinen, hören gar nicht mehr auf zu weinen, Traurigkeit. Und dann stellt man fest, man hat vor einem Jahr 30 Dämonen ausgetrieben, aber 5 sind zurückgekehrt. Ein Geist der Sorge, der Angst, der Mutlosigkeit, des Zweifels, der Hoffnungslosigkeit. Und das ist dann entmutigend. Ne? Das brauchen wir uns nicht gefallen zu lassen. Deswegen ist hier Vorsicht angebracht. Nachdem die Befreiung stattgefunden hat, ist es sehr wichtig zu beachten, dass dies nicht ein Ereignis ist, das nun ein für alle Mal die Möglichkeit dämonischer Belastung ausschließt. Ein Bestehenbleiben in dieser Freiheit ist nur durch einen Wandel in der Gemeinschaft mit Gott möglich. Das bringt verschiedene Verpflichtungen für die befreite Person mit sich. Nach der Lösung müssen gewisse Schutz- Vorrichtungen um das Gebiet her aufgebaut werden, das dem Feind entrissen wurde. Jesus warnt davor, dass die Befreiung von Dämonen nicht dauerhaft sein wird, wenn nicht gewisse geistliche Vorbeugungsmaßnahmen getroffen werden. So in Matthäus 12, 43 bis 45. Wird das Leben der befreiten Person nicht mit lebendigem Glauben und geistlicher Kraft ausgefüllt, kann der böse Geist zurückkehren und 7 andere Dämonen mitbringen, die schlimmer sind wie er, sodass es diesen Menschen nachher noch schlechter geht als zuvor. Das sagt Jesus, und das ist so. Jeder weitere Kontakt mit irgendeiner Form des Spiritismus oder mit einem falschen religiösen Kult ist daher zu meiden. Man hüte sich auch vor allem neuen oder unbekannten Lehren, die nicht im Einklang mit der Bibel stehen. Außerdem sollte nicht versäumt werden, alle okkulten Gegenstände und alle Literatur ohne Rücksicht auf die Kosten. Können ganz teure Porzellanfiguren sein, okkulte Art, die Hunderte von Euros kosten, Gegenstände, Literatur und so weiter zu zerstören. Wahrsagekarten, okkulte Spiele, magische Bücher, Literatur, religiöse Bewegungen wie Rosenkreuzer, christliche Wissenschaft, Nudity, von allen solchen Autoren. Es ist also notwendig, nach der Befreiung einen starken Glauben und ein gesundes geistliches Leben zu entwickeln. Dazu schlagen wir Folgendes vor. Erstens, das Studium der Heiligen Schrift. Der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Der Glaube kann durch Schriftstellen über Befreiung und Schutz und die Kraft des Namens Jesu und seines Blutes gestärkt werden. Zweitens, das Gebet. Ein beständiges Gebetsleben ist außerordentlich wichtig. Vor allem das Gebet im Geist, also im Heiligen Geist, und in der Gemeinschaft mit anderen biblisch gut fundierten Christen entwickelt den Glauben und fördert das geistliche Wachstum. Auch Gebetspartner sind zu empfehlen. Bildet einen Gebetskreis, schließt sich einem Hauskreis an mit ernsthaften Christen. Das Leben ist zu kostbar auf dieser Erde. Eine Zubereitung auf die Ewigkeit. Wir stehen im Krieg gegen die Machtstruktur der Finsternis. Drittens, Gemeinschaft. Geistliche Gemeinschaft mit anderen Gliedern des Leibes Christi ist sehr nützlich. Ein Glied des Körpers, das vom Leib getrennt wird, verkümmert schnell und stirbt ab. Ein wenig Glut, die aus dem Feuer genommen wird, kühlt schnell ab. Besonders Personen, die einmal unter satanischer Belastung litten, brauchen dringend Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und regelmäßigen Gottesdienstbesuch. Ich bin manchmal entsetzt, dass Leute befreit wurden in der Seelsorge von Mächten der Finsternis und sie haben die Freiheit genossen und sie verlassen die Gemeinde. Wie ihr Ende aussieht, könnt ihr euch vormalen. Darum ist die Gemeinde da ein geschützter Ort. Sucht euch eine Gemeinde aus, die es ernst meint mit der Nachfolge Jesu. Eine Gemeinde, wo der Heilige Geist gelehrt wird und erfahren wird. Es tut mir weh, viele evangelikale Brüder kennen den Heiligen Geist als Person nicht, lehnen ihn sogar als Person ab. Sie bitten höchstens, gib mir die Kraft deines Geistes. Das ist ein Missbrauch der Majestät Gottes. Das ist, ach Geist Gottes, dich als Person brauche ich nicht, aber deine Kraft gefällt mir, das erleichtert mein Leben. Klasse. Komm, hilf mir doch bitte. So kann man mit Gott nicht umspringen. Und es gibt nicht so viele ernste geistliche Gemeinden. Leider nicht. Bittet Gott und sagt, wo ist mein geistliches Zuhause? Die Gemeinde ist eine Tankstelle, wo wir aufgetankt werden. Wenn der Tank im Auto leer ist, dass wir zur Tankstelle fahren, dass wir aufgefüllt werden. Wie kostbar ist ein gesegneter Lobpreis? Wir sind erschaffen worden von Gott zum Lobpreis. Gott wollte sich Lobpreis erschaffen, das sind wir. Das ist das höchste Gut, dass wir ihn preisen werden in aller Ewigkeit. Die 4 himmlischen Wesen um Gott herum sprechen ohne Ende, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und der 24 Älteste, wenn man das alles liest, wenn die Seele nicht geheiligt ist, wenn die Seele nicht gelernt hat, sich unterzuordnen unter den Geist, Die Seele will immer herrschen, seit Adams Fall, steht sie oben. Deswegen gibt es so viele seelische Christen, weil sie nicht gelernt haben, mit ihrer Seele richtig umzugehen. Ich muss manchmal so energisch mit meiner Seele reden. Ich stehe im Dialog mit meiner Seele und sage, hör zu, meine Seele, ich erlaube es dir nicht. Hör auf damit. Ich will die Gedanken nicht hören. Schluss. Ich will das Lied nicht hören. Ich will, dass der Gott preist jetzt in deinem Herzen. Gedenke, wo du hinkommst. David hat das auch machen müssen. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss doch nicht schon wieder, was er dir Gutes getan hat. Du musst der David seiner Seele aufziehen, was Gott getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt. Der alle deine Gebrechen heilt. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund wieder fröhlich macht. Damit wir aufhören, Klagelieder zu singen und zu sprechen. Mund fröhlich machen. Das macht der Geist. Wenn du den Geist Gottes in eine Ecke stellst, wenn das Gefäß dann nur so ein Tropfen im Wasser ist, wie willst du leben? Und Gott gibt dir die Fülle. Und der Satan kommt und sagt, nee, mach das ja nicht. Übergib dich Gott doch nicht so uneingeschränkt. Verkauf doch nicht dich ganz an ihn. Guck doch mal, so viele Christen, die glauben an Jesus und an einen Retter, sind auch nicht so radikal wie du. Warum musst du das dann tun? Das brauchst du doch gar nicht. Gott hat dir den Mund gegeben, du musst essen, du musst trinken, Gott hat dir Augen gegeben, Gott hat das Fernsehen erschaffen, damit du okkulte Filme ansehen kannst. So sagt das der Satan natürlich nicht. Ne? Erst wenn wir ganz uns verkauft haben an Jesus, werden wir ganz frei. Also Gemeinschaft. Ein Glied des Körpers, das vom Leib getrennt wird, verkümmert schnell und stirbt ab. Ein wenig Glut aus dem Feuer genommen wird, kühlt schnell ab. Besonders die Personen, die einmal unter satanischer Belastung litten, brauchen dringend Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und regelmäßigen Gottesbesuch, habe ich gesagt. Dies dient der gegenseitigen Ermutigung, dem gesunden Wachstum, der geistlichen Pflege und der Entwicklung innerer Widerstandskraft. Viertens, Widerstand. Nach der Befreiung muss damit gerechnet werden, dass Satan die Person aufs Neue dazu verlocken will, ihm nachzugeben. Auf diese Weise möchte er wieder Eingang in ihr Leben bekommen und sie erneut belasten. Deshalb soll besonders hervorgehoben werden, dass Satan die willentliche Zustimmung eines Menschen haben muss, bevor er bei ihr Eintritt finden kann. So sagt uns Paulus zum Beispiel, dass diejenigen, die von dem Glauben abtreten, den verführerischen Geistern und Lehrern der Teufel anhangen. Das ist also wichtig. Außerdem ermahnt uns die Bibel, nicht dem Lästerer, also dem Satan, Raum zu geben. Befiehlt uns aber, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Sag es dem Teufel, wenn unreine Gedanken kommen. Ich will die Gedanken nicht hören, Satan. Weiche von mir, ich widerstehe dir in dem Namen Jesu Christi und durch das Blut Jesu Christi. Und er haut ab. Wenn der Namen Jesu Christi und das Blut Jesu, dann wird er verrückt, dann verschwindet er. Haut er ab. Kann er sich nicht in deiner Umgebung... Und der Teufel umkreist die Leute mit Gedanken, werden gequält. Mutlosigkeit, Unglaube, Schwachheit, Angst, Unsicherheit, Verzweiflung, Depression. Und so fängt er uns und belästigt uns Tag und Nacht. Dem wollen wir ein Ende bereiten. Wir wollen ihm widerstehen in dem Namen des Herrn. Er wird weichen. Um den Sieg über die Mächte der Finsternis zu bewahren und ein weiteres Eindringen dieser bösen Geister zu vermeiden, ist es notwendig, die folgenden Grundsätze des geistlichen Kampfes genau zu beachten. A. Bezeuge deinen Sieg über die feindlichen Mächte und deine Befreiung durch das Blut Jesu Christi. B. Nimm deine Autorität über Satan in Anspruch, die du Kraft deiner Stellung mit Christus über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was genannt mag werden, innehast. C. Benütze den Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes in Zeiten der Versuchung gegen die Angriffe Satans. Jesus überwand satanische Versuchungen mit Bibelstellen, indem er dem Teufel vorhielt. Es steht geschrieben. Paulus ermahnt uns vor allen Dingen aber, ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösewichts. Nicht viele, alle. Schild des Glaubens. Ich glaube. weil er in mir ist, weiche von mir. Manchmal kommt er zu mir, ich leite ein Missionswerk, wir sind in über 30 Ländern tätig und ich kriege ja auch viele negative Nachrichten. Da kommt der Geist der Entmutigung, will mich matt machen. Bin ich richtig ausgelaucht, matt, richtig geschlagen. Und dann sage ich, Herr, guck mal, was mit mir ist, was soll ich jetzt machen? Und so ganz leise sagt der Heilige Geist, blicke auf zu Jesus. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Weggucken von den Problemen. Bemühe dich nicht selbst, etwas gut zu machen. Greif nicht zurück zur Selbsthilfsmaßnahmen. Überlass es ihm. Er tut's für dich. Ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Meine Güte, hast du das toll gemacht. Hey, du hast mir so wunderbar geholfen. Und da kommt Lobpreis auf. Der Himmel freut sich. Und wir sind ja in Christus. Wir sind ja mitversetzt vom Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes Jesu. Und weil er, der Geist Christi, in dir ist und er unser Haupt ist, sitzen wir mit Christus oben am Thron der Macht. Das ist Wahrheit. Wenn du das dem Teufel sagst, was willst du denn hier? Jesus hat dir den Kopf zertreten, verschwinde, er hat mich frei gemacht. Ich sitze mit Christus auf dem Thron des Universums, zu Rechten des Vaters. Ich bin in Christus. Das ist der Unterschied. An Christus glauben, dass es ihn gibt, dass er gestorben ist, oder in Christus. Das ist der Unterschied, den die Welt nicht kennt. Aber wir kennen es, Gott sei Dank. D. Wie der Stier Satan im Glauben, denn wir stehen in einem geistlichen Kampf, in dem wir immer den Sieg haben können, wenn wir ihn im Glauben erreichen. Ziehe die ganze Waffenrüstung Gottes an. F. Gebiete Satan im Namen Jesu zu weichen, wenn er dich versucht oder angreift. Besonders aber, wenn er eine Schwäche, deine Schwäche, erkennt sie, auszunützen sucht oder eine andere Person als Werkzeug vorschiebt. Das macht er am liebsten. Du bist so glücklich bei deinem Herrn. Plötzlich kriegst du Besuch oder kriegst einen Anruf. Das ist ein von Satan manipulierter Anruf, denn der zieht dich so runter, der macht dich so fertig. Lass das nicht zu. Unterbrich das Gespräch, sag, nein, ich will mir das nicht anhören. Hab nicht Gemeinschaft mit den Leuten, die negativ reden. Schon gar nicht mit negativ über andere. Das ist eine Verführung dämonischer Manipulation, über andere negativ zu reden, für die Jesus am Kreuz starb. Stellt euch das mal vor. Wir müssen die Tragweite begreifen. Dann geht uns die Sonne auf. Ach, du liebe Zeit. Und wenn jemand die Fehler hat, die kritikwürdig sind, segnet die Person im Namen Jesu. Das hat doch Jesus getan. Gott ist ein Gott der Güte, der Barmherzigkeit. G. Verweigere all dem radikal den Zutritt in dein Inneres, das einen negativen, kritischen, widerspenstigen, empfindlichen, selbstsüchtigen, verächtlichen oder depressiven Charakter hat. Bewache schärfstens deinen Verstand, denn dort schlägt der Feind gewöhnlich zu. Widerstehe allen unreinen, unfreundlichen, verletzenden, ungerechten, bösen, abfälligen oder neidvollen Gedanken und vertreibe alle Vorstellungen im Zusammenhang mit Stolz, Hass, Groll, Verleumdung, Zweifel, Unglaube, Besorgtheit, Gleichgültigkeit, Zorn und Selbstmitleid. Dadurch kann der Feind keinen Zugang in dein Leben bekommen, denn der größte Teil seiner Bemühungen ist darauf ausgerichtet, in deinen Verstand einzudringen. Da findet der große Kampf statt. Wenige Menschen widerstehen ihm in diesem Punkt, wie sie sollten, und kommen so unter seinen Einfluss und seine satanische Kontrolle, dass viele ihre Gedanken und ihr Herz nicht vor Satans betrügerischen, niederdrückenden, negativen und zerstörerischen Gedanken und Einflüssen bewahren, ist eines der Hauptgründe für Belastung, Krankheit, Furcht, Streit, Depression, Verzweiflung, Uneinigkeit und Misserfolg. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Sprüche 4, Vers 23. Muss man doch mal lesen. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Die Verantwortung des Befreiten, die Tür für ein weiteres Eindringen der Mächte der Finsternis verschlossen zu halten, kann nicht genug betont werden. Wir haben es bei einigen, die diese Verpflichtung nicht einhielten, erleben müssen, dass sie wieder unter satanische Belastung kamen. Diese Warnung sollte besonders von den neurotischen Personen beachtet werden, die von einem Geist des Selbstmitleids und der Selbstsucht geplagt worden sind. Trete dem eigentlichen Urheber all dieser Probleme, dem Satan, siegreich entgegen. Nur durch eine neue Ausrüstung der Gemeinde Jesu mit der Kraft aus der Höhe und durch einen geistesmächtigen Dienst an den belasteten Menschen kann die Flut dämonischer Bosheit, die augenblicklich die Erde überschwemmt, aufgehalten und zurückgedrängt werden. Zum Schluss. Die Realität des Reiches der Finsternis. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Damit schließe ich. Ich bedanke mich, dass ihr ausgehalten habt. Gott hat mich hierher gestellt. Es ist mein Herzenswunsch, nicht zu Hause zu sein, euch zu dienen, weil ich den Satan auch hasse, weil er so viel kaputt gemacht hat und so viel kaputt macht. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir das wissen und festhalten. Kassetten abschreiben. Ich habe in meinem Leben Tausende, Zehntausende von Seiten geschrieben. Ich habe früher Wort Gottes auswendig gelernt. Die Salbung lehrt uns. Wir müssen den Feind lokalisieren, identifizieren, ihm begegnen. Nicht mehr Raum geben. Er ist besiegt durch Jesus, durch sein kostbares Blut, das er vergossen hat. Ihr Lieben, auf uns kommt, wartet eine ungeheuer herrliche Zeit des ewigen Lebens, die nicht zu begreifen ist. Es gibt keine Menschenworte, die Schönheit des ewigen Lebens und seiner Herrlichkeit zu beschreiben. Was kein Ohr gehört hat, wir werden eine solch herrliche Musik dort hören. Was kein Auge gesehen hat, die Herrlichkeit der Himmel, den dritten Himmel, Milliarden von Engeln, Milliarden oder hunderte Millionen von Heiligen, die 24 Ältesten, die vier Wesen, aber dann unseren Gott. Nur die, die reines Herzens sind, werden Gott schauen. Ich glaube, wenn wir Gott sehen, wir haben ja den neuen Leib dann nach der Totenauferstehung. Wir können vielleicht 10 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre vor Gott stehen und ihn anschauen. Welch ein Vorrecht ist es, die Herrlichkeit Gottes sehen zu dürfen. Es gibt ja eine Bibelstelle, ich glaube, die ist in Hebräer, die geschmeckt haben, den Heiligen Geist und teilhaftig geworden sind, der himmlischen Herrlichkeit. Auf uns wartet das alles. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Ich bin dankbar, dass ich dieses wichtige Thema mit euch durchgegangen bin. Ich habe in meinem Leben, als ich erweckt worden bin, als wiedergeborener Christ und als Gott mich berufen hat für die Seelsorge, Männer Gottes aufgesucht, um von ihnen Weisheiten zu hören, bin ich hunderte Kilometer gefahren. Ich bin ins Ausland gefahren, nur um einen weisen Gottesmann zu hören, um von ihm Erkenntnisse zu bekommen, die ich anbringen kann. Paulus ermahnt uns, achtet auf eure Lehre. Wir haben eine Lehre, das ist der Heilige Geist selbst. Lasst mich mit Gebet abschließen. Was wollen wir dir sagen, Herr der Herrlichkeit? Du bist gegenwärtig. Dein Geist ist hier. Wir haben tiefe, wunderbare Wahrheiten gehört. Ich bitte dich um Gnade für einen jeden Zuhörer, dass der Feind nicht kommt und die kostbaren Worte der Wahrheit aufpickt und sie wegnimmt. Mögen sie alle auf gutes Land gefallen sein. Ich flehe zu dir, Herr Jesus Christus, am Thron der Gnade, der dir der große Hohepriester bist, und um Gnade und Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe für einen jeden, der hier ist, um Bewahrung und Schutz, Befreiung, Wiederherstellung, dass viele, die heute hier sind, von dir selbst zubereitet werden als Soldaten, als Offiziere der geistlichen Armee Gottes, um zu kämpfen an Christi Statt, um ewigen Lohn zu bekommen. Und das geschehe aus Gnaden. Ehre sei dem Lamm, das da starb. Amen.